ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und besonders gerne spreche ich mit Gästen, mit denen du wirklich über alles sprechen kannst, die keine selbstverordnete Barriere haben, sondern ihr Herz öffnen, selbstkritisch und auch selbstironisch sind und zwischendurch immer wieder einen schönen Satz raushauen, so wie mein wunderbarer Gast in dieser Folge.
Talk mit Thees.
Ich habe als Ziel im Leben, ein guter Mensch zu sein. Es klingt unehrlich, aber es ist das Ehrlichste. Ich fühle mich am glücklichsten, wenn ich weiß, ich bereite mehr Freude als Schmerz. Die interessantesten Lügen sind die, die wir uns erzählen oder vielleicht sogar anderen, von denen wir gar nicht wissen, dass es eine Lüge ist. Denn im Prinzip ist ja unser ganzes Leben eine Lüge. Du musst dir so lange selbst über den Weg trauen und ich traue mir generell nicht über den Weg. Ich habe so eine Art von Schwangerschaftsamnesie, ne? Das ist bei mir bei den Geburten von meinen Büchern so. Ich bin selbstständig, also ich bin eine schlechte Angestellte und ein schlechter Chef. Ein Chef, der irgendwie alles durchgehen lässt und eine Angestellte, die keinen Bock hat. Ich bin viel vorsichtiger geworden, dabei war ich so viel cooler, als ich nicht vorsichtig war, als ich naiver war.
Das ist Ronja von Rönne. Journalistin war sie für Medien wie Die Zeit oder Die Welt am Sonntag. Sie hat diverse Formate moderiert wie Street Philosophy oder auch Unhappy bei Arte. In ihren Büchern, und dazu zählen zum Beispiel auch Wir kommen, Ende in Sicht oder Trotz und jetzt 2026, das neue Buch Alles Liebe, stehen oft psychische Erkrankungen im Mittelpunkt, Einsamkeit, Beziehung oder auch die Suche nach Sinn. Ronja selber spricht seit Jahren sehr offen über ihre Depressionen, über ihre Angststörungen und Klinikaufenthalte. Wir haben uns in Berlin getroffen, im ARD-Hauptstadtstudio. Und als ich so knapp 50 Minuten vor unserem Termin ankam, da hieß es, mein Gast sei schon da. Sie sei jetzt ins Restaurant nebenan gegangen. Und ich dachte nur, krass. Das habe ich noch nie gehabt, dass ein Gast so früh, quasi eine Stunde vorher da ist, was ja wahnsinnig toll ist, aber etwas unerwartet. Es hatte einen Grund, warum sie gerne mal sehr zeitig kommt, werdet ihr gleich hören. Was mich so erfreut hat, das war diese frische Offenheit, mit der du mit Ronja über wirklich alles reden kannst. Depression, ADHS, warum Bücherschreiben für sie ein solcher Kraftakt ist, dass sie eigentlich nie wieder eines schreiben möchte. Ich fand es auch sehr schön, dass sie im Nachhinein sehr gnädig mit sich selber ist, weil sie vieles heute anders machen würde als in ihrer wilden Zeit, zum Beispiel vor 15 Jahren, als sie in aller Munde war als junge, wilde Journalistin, die sich gegen den Feminismus ausgesprochen hat und daraufhin viel Hass abbekommen hat. Auch darüber, wie sie diese Zeit in Erinnerung hat, werden wir sprechen. Es war ein ganz großer Spaß und ein wunderbarer kleiner wilder Ritt mit Ronja von Rönne.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Freue mich so sehr. Schön, hier zu sein.
Oder?
Ja.
Ronja, du hast mir gerade erzählt, du dürftest in Österreich dein Pfund nicht tragen. Das hat mich total schockiert.
Das tut mir so leid, aber ich habe mein Studium in Wien auch dementsprechend schnell abgebrochen.
Na richtig. Jetzt, ach, du bist ja sogar in Österreich aufgewachsen.
Nee, teilweise. Aufgewachsen nicht.
Nicht? Gewohnt?
Nee, am Chiemsee an der Grenze zu Österreich, aber same, same, but different.
Ah.
An der Grenze aufgewachsen, aber so, dass man nach der Schule nach Österreich fahren konnte zum Skifahren. Also bist nah dran, auch in Kilometern.
Das ist auch so geil. Same, same, but different. Wo kommt dieser Spruch her? Wer hat den als allererstes mal kreiert?
Der ist schön.
Ja, same, same, but different.
Ja, guter Spruch. Mag ich gerne. Aber ich versuche gerade im Moment ein bisschen meine Anglizismen loszuwerden. Das hat echt Überhand genommen.
Okay.
Also alles ist eher safe oder nice anstatt schön oder... Ja.
Guck mal, früher war es einfach nur sophisticated.
Ja, das sophisticated. Leute gesagt,
nee, der ist total sophisticated.
Keine deutsche Übersetzung für.
Ich weiß,
deswegen
gibt es
ist
nicht.
Das Wort so interessant. Ja. Dann finde ich, darf eine Ausnahme machen. Aber wenn es eine einfache deutsche Übersetzung gibt,
ja.
Wir bräuchten heute hier so eine Klingel, wo wir immer draufhauen, wenn ich einen Anglizismus reinbaue.
Es ist ja gar nicht schlimm. Sprache verändert sich ja. Und dann ist das halt ein Anglizismus. So what?
So what? Been there, done that, got the T-Shirt.
Yeah. So what?
Ja. Yeah.
Oh, so, Ronja, ich wollte mit dir schon vor Jahren sprechen.
Wieso ist es nie dazu gekommen?
Weil du nicht geantwortet hast.
Oh mein Gott, das bin so ich. Ich habe in einem anderen Leben bin ich so viel erfolgreicher, einfach weil ich E-Mails beantworte und sie nicht stundenlang liegen lasse.
Das ist aber jetzt wirklich ein paar Jahre her. Und zwar, ich las bei meiner Nichte, die hatte dein Buch da liegen. Und ich hatte von dir zu dem Zeitpunkt noch nicht gehört. Das war wahrscheinlich das vorletzte, drittletzte Buch. Es war ein Buch mit, glaube ich, mehreren kleinen Geschichten. Vielleicht das mit der Schnecke drauf. Mit der Schnecke und der Disco-Kugel auf dem Rücken.
Das ist ein ganzer Roman.
war es doch am Ende normal. Okay, du wirst mir auf jeden Fall gleich sagen können, was.
Okay. Mhm.
Und ich blätterte rein aus Interesse. Was liest die da? Habe ich Rönner von Rönner. Und schlage ich auf und ich lese diese erste Seite und denke nur, oh mein Gott, das ist so witzig. Mit der muss ich sprechen. So, und weißt du was? Gleich im ersten Kapitel tauchte auf, Conny hat AIDS.
Ja, heute ist leider schlecht, heißt das Buch. Ja.
Heute ist leider schlecht, das war es. Und das sind aber kleine Geschichten.
Ja, das sind
dann war das das richtige
Buch. Kurze Kolumnen,
okay.
Teilweise schon veröffentlicht für die Zeit, teilweise extra geschrieben. Und es ist auch das Buch, was, ich glaube, es hat sich dreimal verkauft und zweimal davon war meine Oma.
Und das andere hat meine Nichte.
Und deine Nichte, das war die dritte Person. Es ist aber das Buch, aus dem ich am allerliebsten bei Lesungen vorlese, was einfach viel lustiger ist als... Ja. Der Roman, den du heute mitgebracht hast. Von
dir. Es ist Jahre her, dass ich das gelesen habe. Wirklich. Wir reden wahrscheinlich von 5 Jahren.
Ja,
oder
ja.
So.
Mehr. Nein,
es
7, 8.
Ja. Sogar das. Es ist so lange her. Und ich weiß auch nicht mehr genau, worum es genau da ging. Auf jeden Fall, Conny hat AIDS. Also, entschuldige bitte, im Prinzip ist es nicht lustig, aber es ist eine Parodie auf die Conny-Romane, die Conny-Kindergeschichten. Und ich fand das so witzig. Und ich glaube, da waren noch andere Sachen dann dabei.
Die waren alle witzig. Ein gutes Buch. Ich liebe das Buch.
Die waren alle witzig.
Ja.
Wie ist mit seinem Selbstbewusstsein? Wann hat sich das entwickelt?
Ich glaube, laut war ich schon immer. Früher hieß es altklug. Mittlerweile bin ich ja älter. Also vielleicht bleibt dann nur noch klug übrig.
Alt und klug.
Ja, alt und klug.
Mhm.
Ich hatte immer großen Respekt vor Humor. Ich finde, das ist einer der schwierigsten Stile, die man sich so aussuchen kann. Wenn wir an Leute denken wie Max Gold, der wirklich brillant darin ist. Mhm. Ein toller Schriftsteller, wahnsinnig lustig. Und deswegen war das für mich immer das Höchste, humoristisch zu schreiben. Das wollte ich in dem Buch gerne machen.
Okay.
Aber das Selbstbewusstsein wurde mir nicht mit in die Wiege gelegt, sondern ich wusste damals in der Grundschule in Bayern, ich passte da nicht richtig rein. Meine Eltern kamen nicht von da und ich sah wahnsinnig scheiße aus. Ich sah wirklich nicht gut aus. Ich hatte keine Markenklamotten und so. Und dann dachte ich, wenn ich nicht gut aussehe, dann werde ich lustig. Deswegen war das da ja eher eine Karriereoption, das Selbstbewusstsein.
Okay, ja, oft heißt es ja, so aus dem Schmerz heraus wurde er Komiker und viele Komiker haben dann so mit Schmerz etwas zu verarbeiten.
Ja, ja.
Aber ich
viele auch mit Depressionen zu tun und so. Mhm.
Ja, ich habe mit Basti Pastewka nämlich letzte Woche gesprochen und genau also über diese Frage, beziehungsweise er brachte das, glaube ich, auf und er sagte irgendwie, oh, boah, die Leute machen das sich so ihre eigenen Geschichten irgendwie mit dem Schmerz irgendwie, da ist so viel Posing dabei. Aber eben nicht immer.
Der ist ein toller Typ, ne?
Ja.
Ja. Den hätte ich auch gerne mal kennengelernt.
Hast du ihn noch nicht getroffen?
Noch gar nicht, aber...
Ja, der ist einfach, der ist herzlich, der ist smart, der ist unglaublich witzig.
Ja.
Also der, aber er ist einer, der von sich selber sagt, er ist nicht spontan. Und das finde ich ganz
krass.
Das
kann ich mir vorstellen, er wirkt so ein bisschen neurotisch.
Ja, hat er sicherlich ganz viele davon. Aber er sagt, er ist halt Perfektionist und er muss alles vorbereitet haben. Ja, während andere einfach, die kriegen 5 Minuten vorher am Dreh des Skript und gucken dann ganz kurz rein und dann machen sie was und es ist brillant. Er braucht das Skript 1 Jahr vorher.
Ich bin komplett das Gegenteil. Ich habe keine Ahnung, was ich morgen für Termine habe.
Ja. Wer hat denn die Ahnung?
Ich habe eine Agentin, die hat mein Leben im Griff.
Ist das so?
Ja, ja, wir haben eine Excel-Tabelle online, die heißt die Heilige Liste. In der Heiligen Liste steht dann immer drin, wann was ist. Und immer abends vorm Einschlafen schaue ich mir an, ob ich eine Lesung am nächsten Tag in Düsseldorf habe oder nicht. Also ich habe wirklich gar keine Ahnung, was morgen ist.
Ja.
Und ich vergesse meistens, was gestern war. Also wenn Leute sagen, man soll im Moment leben, bin ich ziemlich gut darin, aber es ist nicht nur eine gute Entscheidung.
Das ist einfach die ADHS-Thematik.
Ja, ich denke,
in dem Fall beide.
Ja,
also gestern und heute gibt's nicht. Das heißt, du lebst extrem im Moment.
Ich kann mir trotzdem Vorwürfe machen, wie gestern gelaufen ist oder vor allem, bin ich oft in Momenten, in denen ich prokrastiniere und denke, ich müsste eigentlich schreiben. Aber das Missverständnis ist ja, wenn ich in der Zeit irgendeinen Netflix-Film schaue, dann läuft ja in mir ein ganz anderer Film ab. Ne?
Ja.
Mit, wieso machst du das nicht? Oder auch das berühmte, um 13 Uhr fange ich an. Oh, jetzt ist es 13.02 Uhr, ja dann halt um 14 Uhr. Also im Selbstbetrug bin ich ganz weit oben.
Okay, du kannst dich selbst gut verarschen. Man
komplett.
Kann sein eigenes Gehirn ja sowieso total gut verarschen.
Mega gut. Und ich bin halt, ich bin selbstständig, also ich bin eine schlechte Angestellte und ein schlechter Chef. Ein Chef, der irgendwie alles durchgehen lässt und eine Angestellte, die keinen Bock hat.
Ja. Was war dein letzter überflüssiger Online-Kauf?
Ich kaufe fast nie Sachen online. Ich kaufe generell gar nichts. Also das, was ich heute anhabe, die Klamotten, die
so
Schuhe sind
Jeans,
von meiner Mutter.
Ah, ja.
Das Jeanskleid ist von der Mutter einer Freundin. Und den BH habe ich auf der Straße gefunden.
Wo? Welche Ecke?
Friesheim. Der sah noch ganz ordentlich aus. Ich habe ihn gewaschen.
Das ist so geil.
Nee, also bei all dem, was bei ADHS echt typisch ist, bin ich nicht in dem Sinne Konsumopfer, aber ich glaube, da wo ich am allermeisten Geld für ausgebe, ist Bequemlichkeit und Mahngebühren. Ich wollte mal so viel Geld verdienen, dass ich meine Zigaretten nicht selber drehen muss, sondern dass ich fertige kaufe, dass ich mir Mahnungen leisten kann und dass ich, wenn ich keine Lust habe, die U-Bahn zu nehmen, Taxi nehme.
Ja.
Also wirklich Bequemlichkeitssachen. Auch Essen bestellen und sowas. Da fließt mein Geld rein in diese Sachen.
Ist es soweit? Also kannst du das alles inzwischen?
Ja.
Alles gut, okay.
Also bis jetzt, mal schauen, wie das Buch weiterläuft. Und ich meine, das ist ja bei Büchern eh so eine Sache, ne? Also es ist ja schön, wenn das gut besprochen wird und Leute es gerne lesen, aber wenn es nicht gekauft wird, dann wird ja der Vorschuss fürs nächste Buch deutlich geringer. Ne? Also du musst das, was irgendwie jetzt passiert, entscheidet die finanzielle Lage der nächsten 3 Jahre. Das ist schon unheimlich, vor allem wenn man so schlecht mit Geld umgehen kann wie ich.
Okay.
Ich habe auch einen Steuerberater, der in mein Konto reinschauen kann und mit meiner Agentin vernetzt ist, damit beide aufpassen.
Also Kindergärtner.
Komplette Kindergärtner. Ich habe auch immer gesagt, ich brauche als Lektorin nicht jemanden, der besonders gut mit Literatur ist, sondern besonders gut mit Kleinkindern.
Und du hast einen.
Ja.
Und du hast einen. Das ist der Mann, der die Conny-Romane lektoriert hat früher.
Eine Frau, aber ja, eine sonst Frau. Stimmt's, ja.
Ich kam nur auf diesen Online-Kauf, weil man sich selbst ja insofern so gut verarschen kann, sein eigenes Gehirn. Wenn man etwas besonders haben möchte, dann redet man sich das ja so ganz leicht schön. Ja, das brauche ich, oder man rechnet dann schnell um in D-Mark oder eben auch nicht in D-Mark. Und wenn man etwas gar nicht haben will, weißt du, wenn irgendwie jemand was kaufen will und du findest es zu teuer, ja, überleg mal, das sind 300 D-Mark. Ja. Weißt du, da kommt dieser, aber man rechnet sich das ja selbst schön.
Ja, total.
Ja.
Ist auch dieses, das gönne ich mir jetzt mal, ne? Also dieses falsche Belohnungssystem. Und das, was auch nur vom Gefühl herkommen kann. Ich kann mir irgendwie denken, vor 3 Wochen kam das Buch auf die Bestsellerliste und dann dachte ich mir, ach geil, jetzt gönne ich mir was.
Ja.
Und dann ist es aber 3 Tage später, denke ich mir, ach, es war eigentlich nur Platz 10, dann gönne ich mir lieber nichts. Es ist das Gleiche passiert. Es hat sich nichts verändert. Aber an dem einen Tag kann ich das feiern und an dem anderen Tag wieder selbstkritisch sein. Wobei, ich bin echt gut im Gönnen. Mir selbst, aber auch anderen. Ich bin nicht geizig.
Okay. Ja. Ich finde es faszinierend, wie wir uns auf jeden Fall selber auch verarschen können, indem wir einfach zum Beispiel sagen, irgendwie, ich bin so ein Idiot. Das darf man nicht sagen. Also du hast ja sicherlich auch schon Therapeutin mal vor dir gehabt oder so. Und ich sage, ja, ich bin so dumm. Und sagt, das dürfen Sie nicht sagen. Und ich sage, ja, aber wieso nicht?
Aber manchmal stimmt's auch.
Ja, aber dann darf man es trotzdem nicht sagen, damit du dein Gehirn verarschen kannst. Nein, dann sage ich, ja, aber ich weiß doch, dass ich es nicht so meine und dass es nur so ein Ausbruch ist. Und dann sagte sie eben, aber das Gehirn weiß das nicht. Und das Gehirn nimmt es ernst. Und deswegen darf man nicht sagen, ich bin so dämlich, ich bin so dumm. Ich
aber
bin
daran
so
glaube ich
ein
nicht
Idiot.
Wirklich. Auch diese Affirmation.
Doch, die hat recht mit allem.
Also wenn ich mich
die hat aber mit allem recht, was sie sagt.
Das liegt so an Therapeuten, das ist eine Berufskrankheit.
Ja, aber das stimmt.
Aber wenn ich mich morgens vor den Spiegel stelle, es wird ja ganz oft gesagt und sagt, du bist toll, ich liebe mich, du schaffst das, heute wird ein guter Tag, so, ne?
Affirmation.
Affirmation, genau. Ja. Affirmation. Und das hat bei mir in meinem Leben noch nie geklappt. Also sich selbst einzureden, dass man dumm ist und das öfter macht, das ist ungesund. Das macht schon Sinn.
Ja.
Aber ich bin da eher für eine realistischere Variante. Also zu sagen, ich bin echt in Ordnung, das und das war nicht so geil, das ist eine Schwäche von mir und das hier ist eine Stärke. Also wenn ich, sonst glaube ich mir nicht. Also es finde ich schwachsinnig, mir irgendwie einzureden, ich wäre das Größte, weil dafür kenne ich mich einfach zu gut. Aber was ich kann, ist sehr gut verzeihlich mit mir zu sein im Rückblick.
Oh,
also zu sagen, ich habe sehr viel Verständnis für eine 23-jährige Ronja, die Fehler gemacht hat. Das ist jetzt mittlerweile 10 Jahre her. Ich habe sehr viel Verständnis für jemanden, der damals in Beziehungen sich nicht so verhalten hat, wie es unbedingt sein sollte. Weil ich jetzt im Rückblick verstehe, woher die Dinge kamen. Das kann ich nicht, wenn es um gestern geht. Es muss eine Zeit vergehen, damit ich diese realistische Einschätzung kriege. Aber diese Verzeihlichkeiten mir, die kriege ich eigentlich ganz gut hin.
Okay. Was war denn vor 10 Jahren? Also da waren wir 15.
Vor 10 Jahren habe ich bei der Welt am Sonntag angefangen.
Ja.
Verzeihe ich mir heute auch.
Mit 23.
Ja, genau. Nicht nur kluge Artikel geschrieben, wo ich aber heute weiß, wo diese Wut herkam und wo ich das einordnen kann.
Das war die Zeit mit deinem Artikel, warum ich den Feminismus hasse.
Ja.
Oder wie hast du den genannt?
Anekel.
Warum ich der Feminismus anekle.
Ja, ich verstehe jetzt, woher das kam. Ich mochte den Duktus nicht, gerade vom Third Wave Feminismus. Ich bin sehr feministisch aufgewachsen, sehr feministische Mutter. Mein Vater hat den Namen meiner Mutter angenommen.
Mhm.
Meine Mutter hat in Bayern eine Schule aus dem Nichts gestampft, weil sie Bock drauf hatte. Sehr, sehr starke Frauen in meiner Familie. Und deswegen mochte ich die Sprache nicht, mit der der neue Feminismus agiert hat. Also dieser Opferhaltung, die so intrinsisch war. So habe ich mich nicht gefühlt und das mochte ich nicht. Ich mochte eine Selbstverständlichkeit, mit der eine Angela Merkel in einer CDU es geschafft hat, Kanzlerin zu werden. Das war die Art von Feminismus, die ich wollte. Und sich selbst in die Opferecke. Und so war damals viel der Sprech. Das fiel mir nicht leicht. Natürlich war der Artikel trotzdem viel zu kurz gegriffen. Und auch nicht ein intellektueller Höhenflug. Aber genau. Deswegen habe ich auch damals einen Preis abgelehnt, der viel Geld gebracht hätte.
Das stimmt. Welcher Preis war das nochmal? Der
Axel Springer Preis.
Ach, Axel, nicht Henry Nann, das war der Axel Springer Preis.
Nee, Henry Nann hätte ich vielleicht angenommen.
Okay, also ich habe das ja damals aktiv jetzt nicht mitbekommen, aber ich habe natürlich darüber gehört.
Yeah.
Auf der anderen Seite, du warst einfach 23.
Ja.
Es war auch die Stimme einer 23-Jährigen.
Ja. Let bygones be bygones, wenn wir schon beim Englischen bleiben.
Ja, genau. Von daher denke ich mir, ja, ist okay. Aber es stürzte mächtig was auf dich ein, oder? Danach.
Ja, also es muss nicht sein, dass man mit 23 mit Polizeischutz durch die Gegend rennt für ein paar Tage.
Wie schlimm war das denn? Also ich meine, was gab es für Bedrohungen?
Damals war ich trotzig und habe gesagt, es ist mir scheißegal, ich schreibe weiter und so weiter. Vielleicht hat mir das so ein bisschen das Leben zumindest, aber die Karriere gerettet, weil ich hätte auch einfach danach sagen, das schaffe ich nicht, das ist zu viel. Ich merke jetzt erst im Nachhinein, dass es schon ganz schön Schaden bei mir angerichtet hat.
Inwiefern?
Ich habe meinen ersten Roman abgegeben und weil ich mir selbst beim Schreiben nicht mehr über den Weg getraut habe, meiner Lektorin gesagt, kannst du nachschauen, ob da drin irgendwas aus Versehen menschenverachtend ist.
Okay.
Weil ich nicht mehr wusste, ob mein Humor, ob das alles zu dark ist, ob ich irgendwie für irgendwas gecancelt werden kann. Ich bin viel vorsichtiger geworden, dabei war ich so viel cooler, als ich nicht vorsichtig war, als ich naiver war. Und diese Naivität hat mir das schon geraubt.
Hat sie damals was angemerkt,
nein,
als du ihr das Skript gegeben
hätte
hast?
Hätte sie aber vielleicht, ich habe noch reingeschaut ins erste Buch, schon ein paar heftigere Sätze drin. Aber damals war ich auch wahnsinnig unzärtlich mit meinen Figuren. Das habe ich jetzt im neuen Buch ganz, ganz anders. Ich habe mittlerweile so viel Zärtlichkeit für meine Figuren und so viel Mitgefühl, dass ich das bei einer Geschichte gar nicht über mich gebracht habe, der ein fieseres Ende zu geben, was eigentlich angedacht war.
Okay.
Und das tut dem Schreiben und der Qualität des Schreibens deutlich besser, als wenn man nur sich in den Zynismus flieht, in den Zynismus flieht.
Ja. Wenn du sagst, ich habe damals so heftige Sätze, im Nachhinein denke ich mir, der war zu heftig. Von was reden wir denn da?
Naja, diesen Artikel, den kann ja jeder nachschauen, der ist immer noch online, leider Gottes, und da stehen Sätze drin wie ich brauche den Feminismus, der Feminismus nicht, der ist für mich so überholt wie und so unglamourös wie ein Dammschnitt oder so. Ich kann ihn zum Glück nicht mehr zitieren, aber es war schon ein Canceln des Feminismus, von dem ich in meinem Leben viel profitiert habe. So, ja.
Okay. Und ich dachte, es ging um den ersten Roman.
Ah, ja, in dem ersten Roman, da habe ich sehr, sehr viel über Leute hergezogen, über das ganze Berliner Kulturestablishment. Über Menschen, die in Afrika in Waisenhäusern sind und helfen.
Okay.
Muss man selber reinlesen, aber ehrlich gesagt würde ich dieses Buch nicht unbedingt empfehlen. Es ist schon mit Abstand mein schlechtestes.
Okay.
Ist auch in Ordnung. Ich war
aber
jung.
Du weißt, mit so einer Aussage macht man erst recht neugierig, ne?
Ich kaufen könnte es gerne. Ist mir auch völlig egal, ob die Leute die Bücher lesen. Hauptsache, sie kaufen sie.
Ja,
deswegen. Dann kauft's halt, aber es ist nicht besonders gut.
Heute würdest du das nicht mehr schreiben über Menschen, die Waisenhäuser aufbauen. Denn du hast mir gerade erzählt, und ich wusste das auch nicht, du warst selbst in der Ukraine mit den Sportfreunden stiller.
Na, erstmal habe ich nichts gegen helfen, nur ich glaube, es gibt so ein bisschen dieses weiße Retter-Syndrom in Afrika, wo man dann die eigenen Kinder würde man zensieren auf Instagram, aber da lädt man Fotos hoch, wo du 5 schwarze Kinder im Arm hast und das ist dann in Ordnung. Also darum ging es mir so ein bisschen. Natürlich, Zivilcourage ist wahnsinnig wichtig. Und das in der Ukraine war auch für mich wahnsinnig wichtig, was da passiert ist.
Wann seid ihr gefahren? Also war das relativ früh nach Ausbruch des Krieges?
Das ist vielleicht 3 Jahre ungefähr müsste das her sein. Ich kann ja mal kurz sagen, was wir da gemacht haben.
Ja, gerne.
Ich habe damals mit den Sportfreunden Stiller mich angefreundet. Die kennen, glaube ich, viele noch von den Sommer-WM-Hits. Und,
die sind immer noch im Game.
Ja, die sind immer noch im Game. Die sind auch cool.
Um ein englisches Wort wieder zu benutzen. Ja. Die sind immer noch im Game, ey.
Und der Rüde, mit dem hatte ich mich damals viel unterhalten, hat eine Aktion ins Leben gerufen, wo viele, vor allem Musiker, aber viele Leute aus dem Kulturbetrieb auch, Geld gesammelt haben. Aber nicht nur das, sondern dieses Geld wurde investiert, damit ein alter Bus zu einem fahrbaren Krankenhaus fürs Kampffeld quasi umgebaut wurde und Krankenwagen aufgerüstet wurden für diese Situation, die dort ist. Und die mussten irgendwie rübergebracht werden in die Ukraine. Und dann sind wir nach Lviv gefahren und haben als große Truppe dort diese Wagen abgegeben und an das Militär übergeben. Ich weiß noch, das mussten wir damals immer im Hotel einen Rucksack mit den Essentials vollgepackt neben dem Bett stehen haben, falls Luftalarm losging und sowas. Das bringt einem so einen Krieg, ich wollte schon Krise sagen, aber es ist ein Krieg, dann doch deutlich näher. Und also man muss nicht direkt rüberfahren. Mein Freund hat damals Ukrainerin bei sich aufgenommen. Wie man das dann macht, ist eigentlich egal. Aber für mich war das eine sehr, sehr prägende Reise dorthin.
War das gefährlich? Hast du Angst gehabt?
Ich bin ziemlich naiv. Ich habe immer in den Situationen Angst, wo ich eigentlich keine haben sollte. Ich stürze mich auch in so Schlägereien, wenn irgendjemand blöd angemacht würde, wenn irgendwie eine rassistische Formulierung fällt und oder angetrunkene irgendwie, das hatte ich vor kurzem, so rassistisch eine Frau angehen. Ich werde so ein Wutknödel und dann stoppt mich das alles nicht mehr. Ich werde dann aber in völlig bescheuerten Situationen, werde ich dann ängstlich. Ich hatte eine Zeit lang Klaustrophobie. Soll ich eine Geschichte dazu erzählen?
Ja, gerne. Okay. Also wir sind hier da, um Geschichten zu erzählen.
Okay.
Ja.
Also die Klaustrophobie ist so passiert. Ich war auf einer Party und frei nach dem Motto der Gast ist König, bin ich zum Kühlschrank und habe mir eine Flasche Orangensaft genommen.
In Berlin?
Nee, das war noch in Traunstein, da war ich 17.
Ah, okay.
18. Und habe das ausgetrunken und dann schaut mich jemand an und macht die Augen werden ganz groß und ich so, was denn? Und er so, da ist LSD für 18 Leute drin. Ich hatte keinerlei Drogenerfahrung. Mir hat's den Boden unter den Füßen weggerissen. Das Ganze ging 40 Stunden lang. Ich hatte einen kompletten Horrortrip. Und danach hat sich die Realität nicht mehr wie die Realität angefühlt. Ich musste dann Abi schreiben und der Raum ist auf einmal kleiner und größer geworden. Ich habe Panikattacken bekommen, aber wenn man nicht weiß, was eine Panikattacke ist, dann denkt man, man stirbt. Das Herz schlägt zu schnell, du kriegst keine Luft mehr. Das hat nichts mit dem Gefühl von Angst oder Furcht zu tun, was man sonst kennt. Und diese Panik hat sich dann ausgeweitet zu so einer verallgemeinernden Panikstörung. Und auf einmal hatte ich Angst in Räumen, wo keine Frischluft reinkam. Also zum Beispiel ein ICE oder ein Flugzeug, ne, wo man nicht ein Fenster aufmachen kann. Und das wurde dann so schlimm, dass ich ziemlich suizidal wurde, denn ich war davor ein extrem freier Mensch, sehr, sehr angstfrei, allein gereist und sowas. Und dann habe ich mir, weil ich wusste, Konfrontation ist das eigene Einzige, wie man durch Ängste durchkommt.
Aber auch das Schwierigste,
aber da führte kein Weg dran vorbei. Und deswegen habe ich mir einen Eimer genommen und mir ein Tagesticket für damals die MVG in München geholt. Und weil auch U-Bahn mir Angst machte und bin so lange im Kreis gefahren und habe halt diesen in den Eimer gekotzt vor Angst. So schlimm war das. Und bin aber immer weitergefahren.
Mit Umsteigen oder immer die
Nee, immer nur
Bahn?
Weiter, damit ich in einem kleinen Raum bleibe. Und dann hatte ich für den nächsten Tag hatte ich einen Flug gebucht alleine zu einer Freundin nach Norwegen. War eine Katastrophe, aber hat tatsächlich geholfen. Ich bin die Angst losgeworden.
Echt?
Ja,
also
ja.
Schon, sagen wir, nach dem Flug oder hat es noch Monate, Jahre gedauert?
Nee, das ging ziemlich schnell dann. Also Konfrontation, ich habe so viele Issues, ich kenne nämlich ADHS und Depressionen und Angststörungen aus. Und und OCD. Und ich glaube, man kann wirklich mit am besten behandeln. Diese
Was war OCD?
OCD ist so ein bisschen das Zwanghafte.
Wofür steht das? OCD.
Overly. Oh, das müsste ich nachschauen.
Ah, okay.
Ich weiß das
Overly
nicht mehr. Ich
hab
das.
OCD.
Das schauen wir gleich nochmal nach.
Ja.
Das habe ich auch vergessen.
OCD ist, ja.
Das ist so ein bisschen dieses Zwanghafte. Also aufzustehen, noch dreimal zu schauen, ist die Heizung aus vom Einschlafen oder noch 15 Mal aufs Klo gehen zu müssen oder noch einmal den Vorhang so zu ziehen, dass er richtig durch ist und zu ist und so.
Zwänge klingen harmlos, sind
es
die
ist,
Hölle.
Das kann dein Leben zerstören.
Ja, sind die Hölle. Ich glaube auch, du musst wesentlich länger im Krankenhaus mit Zwängen bleiben als mit einer schweren Depression.
Ja. Also es kann wirklich dein Leben zerstören. Mittlerweile gibt es viele, die das machen. Zum Beispiel dieser Klassiker ist der Herd aus. Ne? Die dann Fotos oder ein Video davon machen, wie sie den Herd ausmachen, damit wenn sie draußen sind, das Video anschauen können, der Herd ist tatsächlich draußen. Und selbst wenn das so ist, kann der Zwang, denn übernimmt denn komplett, gehen die nochmal hoch und schauen nach.
Ja.
Also es ist wirklich eigentlich die Definition von verrückt sein. Ne? Also es ist eben nicht dieses, ich werde verfolgt von irgendwie Geheimagenten, sondern du bist nicht mehr in der Lage, diese nicht nur die Gedanken zu kontrollieren, sondern auch die Handlungen, die darauf folgen. Ich habe das in einer ganz leichten Form und auch komischerweise immer nur vorm Einschlafen.
Okay. Du hast es heute noch?
Ich habe es heute noch. Das kriege ich nie ganz weg. Es ist teilweise schlimmer, teilweise besser. Okay. Und auch da muss man sich dann zwingen. Also zum Beispiel, wenn man sagt, ich gehe noch einmal aufs Klo. Irgendwann kriegst du eine richtige Reizblase. Ne? Dein Körper hat dann auch tatsächlich das Gefühl, er muss aufs Klo. Mhm. Und dann musst du es aushalten, liegen zu bleiben.
Ja.
Sonst geht es nicht weg. Sonst es wird immer, immer schlimmer. Aber dann denkst du, ich bleibe wach. Ich kann nicht schlafen, weil ich müsste nochmal aufs Klo gehen. Also es ist ein Mindfuck sondergleichen, der halt richtig Schlaf kosten kann. Ne? Und Schlaf ist mit das Wichtigste, vor allem wenn es einem psychisch nicht nur gut geht. Es ist wirklich was Ätzendes. Wirklich ätzend.
Aber die Zwänge sind weniger geworden.
Kommen dann gerne wieder, wenn ich am nächsten Tag irgendwie einen vollen Tag habe, einen Dreh oder sowas. Aber das ist bei mir, wie gesagt, wirklich ein leichtes Problem im Gegensatz zu dem, was ich in Kliniken schon erlebt habe bei anderen Patienten, Patientinnen.
Und du warst ja heute sehr früh hier, also deutlich früher hier, auch ganz bewusst, weil du einfach weißt, manchmal klappt es bei mir nicht so, ich verliere das Zeitgefühl. Wie hast du es genannt, zeitblind oder wie?
Ja, ich bin zeitblind, das ist ziemlich häufig bei Menschen mit ADHS so, das kennt man aber eigentlich, haben viele das und kommen dann viel zu spät, weil sie die Zeit nicht einschätzen können, von wie lange brauche ich eigentlich für das oder für das. Ich rede mir auch gern ein, dass manche Sachen Stunden brauchen, dann sind die in 3 Minuten erledigt, also wirklich Zeitblindheit. Aber ich bin gleichzeitig ein sehr höflicher Mensch. Ich möchte Leute nicht warten lassen. Menschen Lebenszeit zu stehlen, ist nicht in Ordnung. Und deswegen breche ich eigentlich zu egal welchem Termin immer eine Stunde zu früh auf. Und zwar egal, ob der jetzt bei mir 3 Kilometer um die Ecke ist oder drüben in West-Berlin, wo ich 35 Minuten mit einem Taxi brauche.
Ja. Ist es schon ein Zwang? Also ich meine, ein guter Zwang? Das ist ja ein super Zwang. Also es ist ja super, super organisiert sein.
Also ich glaube, wichtig ist nicht, ob was ein Zwang ist oder nicht, sondern ob etwas einen Leidensdruck schafft.
Und das ist das Einzige, was entscheidend ist. Ne?
Das ist das Einzige, was entscheidend ist. Und ich bin froh, dass ich Raucherin bin. Da hat man wenigstens was zu tun in der Zeit, wo man wartet auf den jeweils anderen. Aber nee, der Leidensdruck ist deswegen nicht besonders hoch. Es nervt mich manchmal, weil ich dann halt oft warten muss, aber das ist dann mein Problem und nicht eins, worunter ich besonders leide. Ja. Nimm dir ein Buch mit, dann ist in Ordnung.
Was liest du gerade?
Ich lese gerade gar nichts.
Gut.
Ich habe keine Lust mehr gerade auf Lesen. Ich habe ganz viel gelesen und dann wieder ganz wenig gelesen. Das sind bei mir wirklich so Anfälle. Ich kann im Urlaub 5 Bücher durcharbeiten und ich kann aber auch gut 2 Wochen gar nicht lesen. Das Letzte, was ich gelesen habe, ich versuche gerade so Bücher wieder zu entdecken, die mich in der Jugend zum Beispiel total beeindruckt haben und schauen, ob sie den Test der Zeit bestehen. Das Letzte war Krabbert und das ist einfach eines der großartigsten Bücher. Es ist so großartig. So dunkel, so düster, Jugendlichen auch dunkle Themen zuzumuten wie den Tod. Das spielt ja, glaube ich, so gefühlt in den während 30-jährigen Krieg oder sowas. Man kann es nicht richtig zuordnen, das ist alles so mystisch. Ein tolles Buch. Guck also mal. Sachen wiederzulesen.
Ach, wie schön. Ja, den Tod zumuten, da hat ja auch Astrid Lindgren zum Beispiel gemacht.
Ja,
ne? Kinder den Tod zumuten.
Ja.
Oder nur da bei Brüder Löwenherz?
Muss ich jetzt mal nachdenken.
Was war bei Ronja
Räubertochter?
Die
Mutter von Pippi Langstrumpf ist auch tot.
Ja, richtig.
Bei Ronja Räubertochter stirbt der Glatzenpär, einer der Eltern.
Glatzenpär.
Ja, das weiß ich noch, dass ich den Namen noch weiß. Das kommt. Der da stirbt, genau, ziemlich einer der Ältesten dort, aber einer der wichtigsten Bezugspersonen für sie.
Ja,
das kommt viel vor. Und ich weiß noch ein liebliches Buch von mir, das war, glaube ich, nie erfolgreich als Kind. Das hieß Adieu Benjamin.
Okay.
Da ist ein Kind gestorben im Krankenhaus und ist dann so, hat dann eine andere, ältere, verstorbene Dame getroffen als Geist quasi. Und das war sehr, sehr traurig, weil der immer beobachtet hat, wie seine Eltern und so trauern. Also eine harte Kost eigentlich. Aber ich hatte mit sowas, hat mich immer fasziniert. Vielleicht mochte ich deswegen auch Wien, dieses Morbide und so.
Ja, das stimmt, natürlich. Okay. Liebste Ecke auf dem Wiener Zentralfriedhof?
Ja, natürlich. Weiß ich nicht.
Vor wessen Grab hast du am meisten rumgestanden?
Ich weiß gar nicht mehr, wer lag denn da alles?
Ich weiß nicht, da liegen aber einige
da
richtig,
einige
richtig prominente
Größen,
Personen.
Ja, ja. Schriftsteller liegen da auch einige.
Aber wie heißt der große? Heißt der Wiener Zentralfriedhof oder hat der einen anderen Namen?
Das Lebe der
Namen?
Zentralfriedhof, das ist ein Lied von Wolfgang Ambros.
Das Lebe, Lebe,
das Lebe
der
Zentralfriedhof. Und seine Toten. Ja.
Oh, sehr schön. Als du gerade von Klaustrophobie gesprochen hast, musste ich an einen Satz denken aus deinem neuen Roman, Alles Liebe. Den fand ich nämlich auch ganz schön. Manchmal, wenn sie im Freien stand, bekam sie das seltsame Gefühl, in den Himmel zu fallen. Hm. Und dann musste sie sich festhalten an einer Straßenlaterne oder an irgendwas anderem. Ein Gefühl, das auch du so mal erlebt hast?
Ja, das ist so dieses... Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Ich habe das dann mal recherchiert. Es gibt tatsächlich Leute, die das haben, für die der Himmel dann so groß ist und dass sie wirklich Angst haben, sie fallen da rein. Ja. Und das Gegenteil von Klaustrophobie ist ja diese Platzangst. Das ist ja eigentlich, Platzangst bedeutet ja eigentlich die Angst vor dem großen Raum. Nicht, Platzangst ist nicht das Synonym für Klaustrophobie, es wird falsch verwendet.
Absolut, denke ich auch als erstes.
Genau, Platzangst ist nämlich das, was wo du Angst hast, dass zu groß ist, zu viel Weite ist und sowas. Mhm. Und ich glaube, es ist ein relativ normales Gefühl, sich als Mensch, als kleiner Haufen Universumsstaub auch verloren zu fühlen.
Ja, aber es war ganz schön, in den Himmel zu fallen. Man kann sich das vorstellen, wenn man, sag ich mal, die Arme ausgestreckt, auf dem Rücken liegen, dort auf dem Boden liegt, ja, weißt du, und in den Himmel guckt. Ich glaube, dann kann man dieses Gefühl so nachvollziehen. Dann fühlt man sich ja manchmal ein bisschen wie so ein Astronaut.
Ja, auch. Man kann das ruhig ausprobieren. Weißt du? Ich habe das als Kind oft gehabt. Das kennen vielleicht einige. Vor allem als Kind, später funktioniert aber immer noch, wenn man versucht, sich Unendlichkeit vorzustellen, dann fühlt sich irgendwann auch alles ganz komisch an.
Ganz komisch. Wo fängt das Universum an?
Ja, und man hat das ganz komisches Gefühl, das hatte ich als Kind immer schon und das hatte ich auch, wenn ich mit dem Rücken im Gras lag und in den Himmel geschaut habe. Dieses, so ein komisches Gefühl, was man da so herausfühlt, ja.
Ja. Vanja, du hast auf jeden Fall einen neuen Roman geschrieben.
Ja, irgendwie habe ich das hinbekommen. Ja.
Und vermutlich wird es der letzte sein.
Ja, auf jeden Fall für eine längere Zeit. Ja.
Es ist schön, dass du da schon wieder den Rückzug machst.
Ja, Problem ist, ich habe so eine Art von Schwangerschaftsamnesie. Ne? Das ist uns so bleiern in die DNA gegossen, dass Menschen, die gebären, oft sich nicht daran erinnern können, wie traumatisch das eigentlich war und wie schmerzhaft, damit sie halt noch mehr Kinder kriegen. Macht ja auch Sinn.
Genau, und schon so manchmal 8 Wochen danach auch.
Ja,
schon,
und das ist bei mir bei den Geburten von meinen Büchern so. Ne? Also es kommt eins raus und es gab jetzt so tolle Leserinnenstimmen und so tolles Feedback und Leute lesen es so gerne und dann stelle ich mir irgendwie vor, so schwierig war es jetzt eigentlich auch nicht. Aber wenn ich dann meine Eltern oder meinen Freund oder meine Freunde fragen, erinnern die mich dann doch. Es war so schlimm, du hast so viel gejammert, es stecken viele Tränen in diesem Buch und viel Verzweiflung.
Ja. Und du bezeichnest dich dann ja sogar, ich glaube, es steht im Nachwort, als eine absolute Zumutung für andere, wenn du schreiben musst.
Ja.
Dabei möchtest du es ja. Also du willst es ja schreiben, weil du Bock drauf hast, oder?
Es ist eine totale Hassliebe. Also ich bin so froh, dass ich es gerade nicht mache. Und trotzdem denke ich schon wieder über ein neues Buch nach. Ja. Ich glaube, das Schreiben an sich ist nicht so schlimm. Wenn ich tatsächlich da sitze und tippe, das ist in Ordnung. Da passiert eigentlich nie was Schlimmes. Ja. Aber ich habe eine totale Angst vor dem Schreiben. Eine Angst vor dieser Konfrontation mit mir selbst. Und gerade für jemanden, der zum Beispiel ADHS hat, ist dieses langfristige Schreiben, also nicht eine Kolumne, sondern ein Roman, wo du änderst etwas auf Seite 70 und dann musst du alles davor wieder ändern. Also diese Fleißaufgabe habe ich irgendwie Angst vor. Und man ist ja auch mit so einem Buch wahnsinnig einsam. Ne? Also du bist ja, niemand kann dir wirklich sagen, ob das gut ist oder nicht. Deine Lektorin liest irgendwann mit, aber eigentlich hast du da kein Zwiegespräch bei dem Ganzen.
Aber sie liest erst spät, nachdem du die ersten 70 Seiten geschrieben hast, erst dann so?
Genau, und du musst dir so lange selbst über den Weg trauen. Und ich traue mir generell nicht über den Weg.
Wann sind denn die schlimmsten Momente beim Schreiben? Weil du sagst ja selber, wenn du tippst und vor der Maschine sitzt, dann eigentlich nicht. Wann sind es denn die Momente?
Ich glaube, es sind die Momente, wo ich weiß, ich müsste schreiben und ich tue es nicht, weil ich dann wahnsinnig frustriert mit mir werde. Also woher kommt das? Das Schreiben wird nicht einfacher, weil ich es um 3 Uhr nachmittags beginne, anstatt mich sofort hinzusetzen. Im Gegenteil. Es ist, glaube ich, wirklich ein Frustriertsein mit mir selber, was da irgendwie hintersteckt. Es ist, ich bin jemand, der wahnsinnig gern vermeidet.
Ja.
Und mit Nichtschreiben, beim Schreiben ist vieles unvermeidbar, eine Konfrontation mit sich selbst.
Aber wann ist es denn? Du darfst ja über andere Menschen schreiben und natürlich möchtest du als Autorin, dass da ganz viel von dir auch drin ist, ohne dass man jetzt explizit dann darüber spricht.
Ja.
Aber du fühlst dich dann am wohlsten, wenn du zu all diesen Charakterzügen einen Bezug hast, auf jeden Fall.
Ja,
man könnte sich das ja auch ausdenken.
Ich sag das sehr oft mit den Worten meines lieben Freundes und Schriftstellerkollegen Benedikt Welz. Mit dem habe ich vor einer Woche erst zu viel Pastis getrunken. Sehr schön. Und jeder Autor, jede Autorin wird ja immer gefragt, wie viel von dem Buch steckt denn in dir, ne? Ja, ja, Klassiker. Klar. Finde ich auch eine legitime Frage, finde ich. Weil ich
also
finde
das oft spannend. Finde ich auch eine legitime Frage, also das stimmt.
Es ist lame und viele machen das dann nicht, weil sie wissen, dass alle das gefragt werden. Aber mich interessiert das auch bei anderen Autoren.
Weil es ja auch sonst brauchen wir auch gar nicht über das Buch sprechen, ehrlich gesagt.
Du willst das ja wissen.
Letztendlich ist der Bezug, der echte Bezug, ist eigentlich das Interessante zwischen den Zeilen.
Deswegen finde ich das legitim.
Ja, und aber du bist ja auch Journalistin. Du hast total Verständnis dafür.
Ja, total.
Andere Autoren sind da nicht so gnädig.
Und er hat dafür aber die schönste Antwort gefunden, die ich immer gerne klaue, nämlich alles erfunden, aber alles empfunden. Mhm. Und da kann ich sehr, sehr gut mitgehen.
Schöner Satz.
Sehr, sehr schöner Satz. Und ich habe ja auch ich schreibe Romane, das heißt, ich bilde mir schon viel darauf ein, dass es nicht nur Tagebucheinträge sind, sondern dass da eine Konstruktion hintersteckt, dass es Figuren sind, die unterschiedlich alt sind als ich, wo ich mir Mühe geben muss, auch zu recherchieren, wie haben die damals gesprochen oder sowas. Mhm. Und deswegen steckt bestimmt viel von den Gedankengängen in mir, aber das sind eigenständige Geschichten, eigenständige Figuren, die mich manchmal auch frustrieren. Ja? So. Wenn die sich mal weiter in die Ecke lügen, es geht viel um Lügen in dem Buch und um Selbstbetrug, schon frustrierend dann auch, wo ich mir denke, es reißt sich mal zusammen oder ist doch nicht in Ordnung.
Dann laufen die weg.
Die laufen
dann
weg.
Dann hast du keine Kontrolle mehr über
das Ding ist ja, meine Geschichten entstehen durch die Figuren und am Anfang muss ich die wirklich kennenlernen. Also ich muss diese Figuren fragen, bist du jemand, der eher online shoppt oder bei Flohmärkte geht? Wurdest du als Kind eher gehänselt oder warst du ein Mobber? Also ich lerne die richtig kennen und dann passiert Folgendes. Die Geschichte, die ich mir schön ausgedacht hatte, macht auf einmal überhaupt keinen Sinn mehr, weil sie nicht mehr zu der Figur passt. Deswegen läuft die Geschichte mit der Figur herrenlos davon in irgendeine Richtung und ich muss versuchen, sie tippend einzufangen.
Wie zum Beispiel bei Laura wahrscheinlich, die von Kind an ja einfach merkt, am meisten kommt sie voran, wenn sie einfach übertreibt, wenn sie Drama aus jedem macht, wenn sie mit ihrer krebskranken Freundin einfach angibt und was für schlimme Sachen sie auch an ihrer Seite ja auch erdulden muss. Also deswegen, mehr wollen wir auch jetzt gar nicht verraten, aber das ist wirklich der Anfang vom Buch.
Ja, ja,
komm, und die Laura ist so eine. Ist sie dir auch weggelaufen in eine Richtung, die du so gar nicht vorgesehen hattest?
Ja, die wurde viel extremer, weil ich muss, wenn man schon darüber spricht, wie viel von uns darin steckt. Das ist die einzige Geschichte, die ziemlich biografisch ist. Und zwar hatte ich eine Freundin in der 4. Klasse, mit der ich im Türkei-Urlaub war, die Leukämie hatte.
Okay.
Und vieles bin hoffentlich nicht ich, aber ich hatte damals auch dieses Gefühl, und das ist auch verzeihlich, wenn du als Kind nicht so richtig ahnst, was der Tod wirklich ist, dass sowas spannend ist. Ne? Das passiert sonst nicht. Und
ich zitiere den ersten Satz ganz kurz. Ja. Miriams Krebs war langweilig.
Ja, hat der erste Satz.
Aber immerhin verdankte ich ihrer Leukämie-Diagnose und der Freundschaft unserer Mütter meinen ersten Flug und meinen ersten All-Inclusive-Urlaub. Ja. Also, so beginnt dieses Buch.
Ja, das ist schon eine richtige Rotzgöre. Aber ich kannte dieses Gefühl von, ne, auch bei Kinderbüchern, ich war eine große Leserin als Kind, waren ja auch ständig alle Kinder Waisen. Ne? Harry Potter ist ein Waise und Pippi Langstrumpf ist im Prinzip halbweise zumindest.
Definitiv.
Ne? Wo ich dann auch dachte, boah, mir geht's zu gut. Ich hatte mir immer so dramatische Wünsche, dass ich bin auch von zu Hause abgehauen, obwohl meine Eltern wirklich nichts gemacht hatten. Mit 10 habe in so einem Spielplatzhäuschen übernachtet. Weil ich dieses Sehnsucht nach Drama damals schon hatte.
Ja.
Ich bin jetzt sehr froh, dass ich die in meinen Büchern ausleben kann und nicht in meinem Privatleben. Das ist zum Glück recht wenig. Ja, da doch passiert schon viel, aber wenig Dramatisches gerade.
Kannst du das Drama denn aus deinem Leben raushalten so? Also es gelingt dir schon ganz gut?
Ja, eigentlich. Also ich habe sehr stabile Beziehungen in meinem Leben. Mhm. Vor allem zu meinen Freunden, meiner Familie, aber auch jetzt meinem Beziehungspartner. Das klappt ziemlich gut. Aber ich bin trotzdem totales Chaoskind. Also jetzt vorgestern habe ich mich angezündet.
Was heißt das?
Ich war in Hannover und musste umsteigen mit dem Zug. Und war natürlich Deutsche Bahn mal wieder, eine Stunde hatte ich dann Zeit und saß draußen und habe dumm auf Instagram gescrollt und dann habe ich eine geraucht und irgendwann gemerkt, dass irgendwas warm ist, mich links umgeschaut, mein Kleid stand in Flammen, weil ich darauf abgeascht habe.
Und das bei der Hitze, bei dieser trockenen Hitze.
Und ich hatte zum Glück hier so ein Getränk in der Hand,
also Wasser,
dass ich
Flasche Wasser
drauf gießen konnte. Aber sonst wäre das echt scheiße geworden. Das war ein Polyester-Ding, billiges, auch auf der Straße gefunden. Ja, man kann echt shoppen gehen, ohne Geld auszugeben, friedlich sein. Und das hat in Flammen, stand da kurz, ob ich richtig, so, ja, weg, ganz schnell. 2 Sekunden war das, die Hälfte von dem Kleid weg.
Oh Gott.
Ja. Also so Zeug passiert mir ständig. Ich laufe auch gern vor Autos und sowas. Ich bin ein ziemlich großer Tollpatsch. Ich schließe auch seltene komische Freundschaften, vor allem wenn ich irgendwas getrunken habe, mit irgendwelchen Menschen, die wirklich sonst nicht in meiner Bubble wären.
Okay. Beendest du die Freundschaften dann auch wieder oder hast du die jetzt alle an der Backe?
Nee, das ist das Problem. Ich verspreche dann viel zu viel und dann ist das am nächsten Tag für mich egal. Ganz, ganz schlimm. Für mich, okay. Ich bin auch ganz schnell bei Menschen, die mir nicht ganz nah sind, so out of sight, out of mind. Mhm. Also wenn die nicht bei mir in der Nähe sind, vergesse ich die schnell. Ja. Es ist so ein bisschen dieses, was nicht vor dir steht, dazu habe ich dann wenig Bezug. Also ich vermisse auch zum Beispiel wenig. Das ist dann schnell bei mir weg. Ich habe dieses Sehnsuchtsdenken nicht. Bis auf wo ich gerade eine große Sehnsucht habe und das fällt mir total schwer, weil ich glaube gerade viele auch in meinem Alter kriegen ja Kinder. Ja. Ne, ziemlich viele meine Freundinnen haben jetzt Kleinkinder. Und für mich wäre der größte Grund, ein Kind zu bekommen, und das ist glaube ich ein falscher, deswegen habe ich auch keine, ist mich wieder so zu fühlen, wie es als Kind war. Ne? Diese Neugier auf alles. Alles ist interessant. Nichts ist lapidar.
Aber kriegen Mütter eine Neugierde?
Nee, und deswegen kriege ich auch keine.
Nein, definitiv
weil
nicht.
Das habe ich mir nämlich eingeredet und weil das definitiv nicht der Fall ist.
Nee, der ist definitiv nicht.
Und das wäre für mich der größte Grund gewesen, diese kindliche Neugierde wiederzukriegen. Ja. Ich hatte aber auch jetzt die letzten Jahre in den letzten Beziehungen Stiefkinder. Deswegen weiß ich ganz gut, wie das mit Kindern ist.
Okay.
Man macht schon, es war toll. Wenn ich Kinder haben will, dann nur mit einem Mann, von dem ich getrennt bin. Denn die 50% zu haben und 50% nicht, fand ich total super. Ich habe mich gefreut, wenn die da sind und ich fand es toll, wenn sie nicht da sind.
Sehr praktisches Konzept übrigens. Ja. Das ist ein ganz neues Konzept auch für Deutschland.
Mega.
Ja, Familienministerin von Rönne. Die Bundesfamilienministerin von Rönne hat heute im Bundestag eine neue
neues
Gesetzesvorlage
eingebracht. Das müssen schon alles engagierte Eltern sein. Ne? Also jetzt nicht so ein Wochenend-Daddy, sondern schon jemand, der gleichermaßen engagiert ist. Man muss sich mit denen verstehen. Ne? Also jetzt kein großes Drama dazwischen. Aber ansonsten du bleibst halt dann Mensch. Also ich merke sehr, sehr viel bei meinen Freundinnen, dass die wirklich nur noch Mutter werden. Das wird dann irgendwann auch wieder anders, habe ich das Gefühl, wenn die ein bisschen älter sind. Am Anfang hast du ja nicht eine andere Chance. Die sind so klein und hilflos, diese Würmer.
Ja. Aber wie interessant, du hast ja auch so einen guten Blick auf dich selbst. Du analysierst dich selbst ja auch. Also du guckst ja auch so
ganz...
Überanalysierst dich auch, aber du guckst trotzdem mit einer großen Klarheit ja auf dich. Und ich glaube, es wäre total interessant, Entschuldigung, dass ich dich für dieses Experiment hinzuziehe. Nein, wenn du Mutter würdest, wenn du ein Kind bekämst, was würde das mit dir machen? Was würde das auch mit den Sachen, die durch ADHS geprägt sind, was würde das mit dir machen? Deine ganze Chemie wird sich vielleicht verändern. Vielleicht
genau, und das Ding ist halt, ne, entweder bereust du es, Kinder zu bekommen oder du bereust es, keine Kinder zu kriegen. Mhm. Und ich habe mich gefragt, was wäre schlimmer, wenn ich es bereuen würde?
Ja.
Und ich glaube für mich, mit der Disposition der psychischen, die ich habe, mit den Depressionen, die immer wieder mit einer Wucht zurückkommen, die ich nie ganz im Griff habe, und mit einem Partner, der auch viel ADHS hat, wir sind Chaoten, wir würden das hinkriegen. Ich wäre auch nicht nur ungern Mutter, ich liebe Kinder. Ich habe mit Kindern gearbeitet in so einer Kinderauffangstation, nenne ich das bei der Arche früher, wo ich Kindern geholfen habe. Ich liebe Kinder, um mich herum zu haben. Aber ich traue mir das einfach erstens nicht zu und ich glaube auch nicht, dass es mich glücklich machen würde. Und die Idee, und das hört man ja nun auch gerade viel, Mutterschaft zu bereuen, nicht die Kinder, die liebt man ja. Ne? Also dazu ist man ja auch verdammt irgendwie, man liebt die, ist ja auch richtig so. Und trotzdem sagen viele, ich würde mich im Rückgang anders entscheiden. Ja, und ich bin gerade Tante geworden. Und das ist das Allerbeste. Erstens habe ich ja jetzt ein Kind in meinem Umfeld, das einfach großartig ist. So ein süßer Knopf. Meine Eltern sind Großeltern, deswegen muss ich mich nicht mehr drum kümmern.
Boah, der ganze Druck ist weg.
Der Druck ist weg, genau. Wobei die mir auch nie Druck gemacht haben, fairerweise, muss man sagen. Aber das ist total toll.
Wohnen die noch in Bayern?
Die wohnen in Bayern. Ich bin immer viel in Bayern. Ich fahre jetzt auch die Woche immer wieder runter. Yeah. Das ist eines der größten Privilegien meines Lebens, ist, dass die da unten wohnen und noch Platz haben, wo ich dann immer hin kann. Das ist ja wirklich direkt am Chiemsee, wunderschön. Wenn es ja mit der Stadt reicht, mit Berlin.
Ja. Ja, also du liebst ja auch Ehrlichkeit, ne? Das ist ja das Schöne. Ja. Du liebst einfach Ehrlichkeit. Leute, lass uns einfach reden, was ist. Deswegen erwähnst du auch deine Depressionen. Ich erlebe ja auch selber immer, wie gut es Menschen tut, wenn jemand, der auch in der Öffentlichkeit steht, einfach darüber spricht. Es wird einfach normal. Je öfter man davon hört, je öfter man Beschreibungen bekommt, desto normaler wird es. Desto mehr findet es seinen Platz in der Gesellschaft und ist nichts mehr Besonderes, über das man sich nicht traut zu sprechen. Das ist immer toll. Wann war das bei dir zum ersten Mal der Fall? Warum hast du es damals öffentlich gemacht? Was war so der Anfang? den einige noch suchen.
Mhm. Also ich war damals in der Klinik, als eigentlich Lesungen stattfinden sollten. Und dann hat meine Agentin gesagt, was sollen wir den Veranstaltern sagen, ne? Und dann, dass du krank bist und sowas. Dann dachte ich, das ist ja eigentlich keine Ausrede. Ich bin krank, ne? Und es kommt immer der Vergleich mit dem, wenn du ein gebrochenes Bein hättest, würdest du es auch sagen. Aber es ist was anderes. Es ist was anderes. Und als Künstlerin kannst du dir das noch ziemlich leisten, darüber zu sprechen. Weil Autoren, die haben eh alle Dachschaden und sowas. Mhm. Ich glaube, wenn du jetzt Leiter eines mittelständischen Betriebes bist, ein Malerbetrieb oder sowas, dann ist das eine ganz andere Kiste. Deswegen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es ist auch eine Verpflichtung für mich, da vorne ranzugehen. Ich habe als Ziel im Leben, ein guter Mensch zu sein. Es klingt unehrlich, aber es ist das Ehrlichste. Ich fühle mich am glücklichsten, wenn ich weiß, ich bereite mehr Freude als Schmerz insgesamt. Mhm. Und das war ein einfacher Weg, das zu machen. Ich weiß, wie viele Menschen unter Depressionen leiden. Jeder Fünfte wird irgendwann in seinem Leben damit zu tun haben, zumindest mit einer Episode. Ja. Es ist eine Volkskrankheit. Und deswegen,
absolut.
Ja, man muss drüber sprechen. Und wenn man das irgendwie so ein bisschen rausholen kann aus dieser Husch-Husch-Ecke,
ja.
Und ich kann da einen Beitrag zu leisten, dann warum nicht? Und ich habe diese Entscheidung auch nie bereut. Als ich dann später bei Lesungen war, hat mich das Feedback überrollt, das Gute von gerade der älteren Generation, die danach zu mir kommen und sagen, ich traue mich, glaube ich, jetzt zum ersten Mal drüber zu sprechen oder ich gehe mal zum Hausarzt, anstatt irgendwie meinen Kummer an Alkohol zu ertrinken, was ja auch ein Coping-Mechanismus ist, den viele bei Depressionen haben, Substanzmissbrauch oder sowas.
Oder auch einfach, ich glaube, ich habe vielleicht auch depressive Phasen oder Stimmung.
Ja.
Überhaupt auf die Idee zu kommen.
Ja, richtig. Ne? Sehr guter Einwand.
Ist ja, richtig. Ja.
Ja, ich habe es nie bereut. Gar nicht. Und trotzdem bin ich immer noch so. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich ja so dafür einstehe, dass es eine Krankheit ist. Und trotzdem, wenn ich das jetzt habe, habe ich immer noch einen Selbsthass von, warum kannst du dich nicht zusammenreißen? Warum geh doch zu der Lesung hin und sowas? Ja, das ist, finde ich sehr, sehr interessant, dass dieses kognitiv-intellektuelle, was man weiß alles über sich selbst, dass das trotzdem nicht in dem Gefühlten ankommt, ne? Das ist wirklich, wir haben vorher drüber gesprochen, dass das eine Art von Trainingssache ist, ne? Also, die neuronalen Autobahnen bildeten sich da, wo der Gedanke von schon fünfmal gedacht wurde und nimmt eben nicht die Abfahrt, wo du einfach mal denkst, weißt du was, es ist in Ordnung, du kannst heute liegen bleiben, du hast schon viel geleistet in deinem Leben. Ich hatte heute wieder einen Albtraum, dass andere viel erfolgreicher sind, dass ich nichts hinkriege und so weiter.
Heute? Ja. Heute Morgen? Heute Nacht?
Ja, heute Nacht. Also ich, ganz komisch, weil ich weiß, wie viel ich wert bin, nicht als Autorin, sondern als Mensch und wie sehr ich geliebt werde. Und dass dieser, also wirklich falsch verstandene Ehrgeiz, das Problem ist ja, der lohnt sich ja bei mir, ne? Wegen diesem falschen Ehrgeiz schreibe ich gute Bücher, weil ich so hart mit mir in der Kritik bin, wird die Sprache besser, weil ich 15 Mal drüber gehe und sowas. Aber im Privaten ist das total schädlich. Sehr, sehr schwer. Deswegen auch viele Leute, die Therapie nicht machen, denken, ich weiß ja schon alles über mich, aber darum geht's nicht. Du brauchst einen Sparring-Partner und einen Trainingspartner, der mit dir diese Gedanken übt. Und deswegen lohnt sich das auch für Menschen, die Therapeuten selbst sind. Ne?
Absolut, genau. Und du brauchst auch einfach manchmal Werkzeuge.
Ja,
man kann Häuser sehr schlecht bauen ohne Hammer und Nagel. Und deswegen tut es oft gut, wenn man Werkzeuge einfach mitbekommt. Ne?
Ja, gut.
Da. Dieses Thema Depression taucht ja auch immer wieder auf in vielen dieser Frauenfiguren, auch natürlich in diesem Buch.
Depression hat mir die Jahre meines Lebens genommen. Wenn die sich wenigstens schriftstellerisch ein bisschen lohnt, ist das nur gerechtfertigt.
Hast du, sag ich mal, auch nachforschen können? Es ist die überflüssigste Frage von allen. Und dennoch ist sie ganz interessant, wie es angefangen hat. Ist es einfach manchmal, bei manchen ist es ja eine Veranlagung, es ist einfach da. Manche haben aber auch Erlebnisse, die sowas ausgelöst haben. Ich weiß nicht, die Klaustrophobie. Eine Depression kann möglicherweise auch so beginnen. Also gibt es bei dir einen Hinweis?
Ja, leider gibt es bei uns eine totale genetische Prädisposition.
Okay.
Mein Großvater, wobei man bei denen ja auch nie weiß, wie viel ist Kriegstrauma, ne? Dann meine Mutter, mein Bruder, wir alle. Das ist ziemlich frustrierend, weil du da halt recht wenig gegen machen kannst. Bei einem eindeutigen Trauma, bei einer Sache, die einmal passiert ist, kann man besser mit arbeiten. Ja. Das klingt jetzt natürlich zynisch, aber auch bei einer Trennung, die einen in eine Depression reißt, hast du zumindest eine Ahnung, wo das herkommt. Und bei mir ist das schon etwas, wo ich weiß, das muss wahrscheinlich mein Leben lang medikamentös irgendwie in den Griff bekommen werden.
Aber es geht.
Ja, es wird deutlich besser. Es ist auf jeden Fall ein ongoing Prozess. Aber das Problem sind nicht nur die Phasen, die wirklich depressiv sind, sondern diese dunkle Wolke, die über dir hängt, mit der Ahnung, es könnte jederzeit wieder passieren. Und dann bist du im Urlaub auf Sri Lanka, es ist wunderschön und du spürst es nicht. Und es ist so frustrierend, das ist so eine frustrierende Scheiße. Ne? Und du sitzt da der Liebe deines Lebens gegenüber mit einem bunten Cocktail in der Hand und denkst einfach nur, es ist alles so schlimm, ich gehe gleich ins Meer und da bleibe ich auch. Es ist einfach wahnsinnig frustrierend, das Thema.
Ja.
Und ja, es wird besser. Das Problem ist auch, sich die schlechten Gedanken, dass man sich die so schnell glaubt. Die guten nicht unbedingt.
Ja, man sollte sich nie glauben, was man denkt. Das ist ja dieser kluge Spruch. Ja, der stimmt ja
der
auch.
Ist leider
der ist
wahr.
Wirklich clever, aber also einfach gesagt.
Ich habe da ein Werkzeug gegen, falls Menschen hier zuhören, was ein bisschen hilft. Ich habe mir zum Beispiel eingeredet, dass das Studium die geilste Zeit meines Lebens war. Wenn ich zurückschaue, ich denke an WG-Partys, an Lesungen, die wir organisiert haben, an den Dönermann, bei dem ich immer vorbeigegangen bin. Ich hatte kein Geld, der mir die Reste des Abends immer geschenkt hat zum Essen. Es war alles großartig.
War das in Wien?
Nee, das war in Hildesheim.
Das war in Hildesheim.
Und dort hatten wir ein Seminar, da mussten wir, ich habe Schreiben studiert, also literarisches Schreiben, da mussten wir Tagebuch führen und zwar jeden Tag. Und das konnte nur drei Sätze sein, einfach nur was ist passiert. Eigentlich eher ein Logbuch, ne? Was dann natürlich trotzdem dazu führt, dass da steht, ich bin so unendlich verliebt, ich bin den ganzen Tag mit Radiohead auf den Ohren durch die Wiesen gelaufen. Und dann habe ich aber da zurückgeblättert und gesehen, nee, da waren durchaus Phasen, wo es mir wirklich schlecht ging. Und auf einmal konnte ich einordnen, ne, wie es mir tatsächlich ging. Und es war nicht nur das Gefühl von, so früher war alles besser, sondern ich wusste, da ging es mir auch schlecht und da ging es mir dann besser und sowas. So ein Zeugnis ablegen. Auf einmal ist man verwundert darüber, dass das, was sich auch ganz schlimm angefühlt hat, damals vielleicht gar nicht so schlimm war. Dadurch, dass ich das so ein bisschen einordnen konnte und mich nicht nur auf diese gefühlte Erinnerung verlassen konnte, kann ich auch jetzt sagen, das war eine schlimme Phase, aber eigentlich war die nur 6 Tage lang. Das, was sich irgendwie angefühlt hat wie Monate.
Du hattest es schwarz auf weiß zum
Glück.
Genau,
ich hatte es schwarz auf weiß.
Das Gefühl würde das nie hergeben und diesen Überblick nicht haben. Aber es war gut, Tagebuch zu schreiben, weil man es einordnen kann.
Und nicht in dem Moment. Ne? Es ging nicht darum, dass das Tagebuch, wie so ein Dankbarkeitstagebuch oder sowas, dass dir das in dem Moment hilft, sondern es ist für mich wirklich eine Rückversicherung von, wie habe ich es damals aus der Depression geschafft? War die überhaupt so schlimm? Und dafür ist das tatsächlich ganz hilfreich.
Es ist ein Aufruf zum Schreiben letztendlich, zum kleinen Schreiben für sich selber. Ich werde auch mal zu faul dafür.
Ja, aber ich muss es auch wieder machen.
Aber am Ende hilft es natürlich, auch gerade wenn es einem nicht die ganze Zeit gut geht und die Sonne aus dem Arsch scheint, weißt du, dann ist es gut, einfach mal das aufzuschreiben, kurz in ein paar Sätzen. Denn wie wertvoll ist es? Denn klar, auch die Therapeutinnen und Therapeuten, die sagen dir einfach, also jede schlimme Phase geht vorbei.
Jeder Zustand hat einen Anfang
und ein Ende.
Einen Höhepunkt, ein Plateau und ein Ende. Das gilt sehr tröstlich, fand ich, den Gedanken bei Panikattacken. Was man ja auch gerne hat, ist dieses Gefühl, das geht nicht weg, ne? Das bleibt jetzt so und sowas. Aber selbst wenn du so sehr hyperventilierst, dass du umkippst, es wird enden und es ist nicht lebensbedrohlich. Und mich so ein bisschen an die Fakten zu halten, das fand ich mal ganz hilfreich, deutlich hilfreicher als irgendwelche Atemübungen. Die machen mich irgendwie nur noch panischer.
Ah, echt?
Ja, ich mag das gar nicht.
Nein?
Nee.
Aber es gibt bestimmt die eine Atemübung, die dir gut tun würde.
Ich habe noch nicht lange genug gesucht.
Ich weiß nicht. Der Atem ist ja so unglaublich mächtig. Ich habe ja mit so einem Atemspezialisten auch gesprochen. Der hat aber auch so Apnoe-Tauchen gemacht.
Also ja, das ist, glaube ich, schon insane.
So ein Weltmeister.
Ja, wow.
Der coacht jetzt aber und Atmung für Alltag oder so weiter. Und was man mit Atmung machen kann, das ist schon total krass.
Ich glaube, vielleicht muss ich mich da nochmal reinbegeben.
Ich glaube, man muss es vor allem trainieren.
Ich mache das immer nur mit so Apps. Vielleicht brauche ich mal einen Menschen mir gegenüber.
Vielleicht.
Ne, der da auch sieht, was passt denn gerade zu dir oder warum fühlt sich das komisch an.
Ja. Du brauchst das Analoge.
Ich muss generell weniger digital unterwegs sein.
Das müssen alle.
Ja.
Das müssen alle. In Alles Liebe, da geht es ja um Menschen in den diversesten Situationen, aber es wird viel gelogen, ne? Hast du ja gerade auch schon erwähnt. Das ist so eines der zentralen Themen. Beziehungsweise auch, was machen Menschen eben alles aus Liebe? Wir Menschen machen ziemlich viel dumme Sachen, einfach nur aus Liebe. An was denkst du bei dir sofort zuerst?
An Selbstbetrug. Also ich komme schnell dazu, dass ich in Beziehungen mich selbst verliere. Und dann bin ich mit irgendjemandem zusammen, der gern joggen geht. Auf einmal bin ich jemand, der gern joggen geht. Ich bin mit jemandem, der jeden Abend in der Kneipe ist. Ich kenne auf einmal den Namen aller Barkeeper. Und merke oft erst bei Trennungen, ich bin so ein Serienbeziehungstyp, ganz schlimm, nie lange Single gewesen und sowas, auch nicht gesund, nicht nachmachen.
Aber die letzte hält ganz gut, oder?
Ja, jetzt richtig lang schon, 4 Jahre jetzt.
Ja, krass.
Das ist für mich schon richtig lang und noch nervt er nicht. Nee. Ja. Aber darauf muss ich immer total achten, dass ich mich nicht selbst belüge und selbst verliere und dann erst in Trennungsphasen wieder merke, ich fand das eigentlich immer schon ziemlich doof oder ich hasse Wandern.
Ja, wir geben uns total auf. Mich erschreckt so etwas.
Ja.
Wir geben uns komplett auf.
Ganz krass.
Für diese andere Person.
Ja.
Und das ist total
nicht mal gut.
Nein,
da freut es sich auch nicht drüber.
Das ist auch krank.
Ja.
Eigentlich ist das Verliebtsein Krankheit.
Ja, ja. Du würdest ja dran sterben. Ne? Also, wenn der Zustand körperlich von der größten Verliebtheit so jahrelang weitergehen würde, würdest du herzkrank werden. Das ist erwiesen.
Ja.
Das ist einfach ein Trip. Ne? Das ist ein Drogentrip, ein selbstgemachter. Schon geiler auch, ne? Frisch verliebt sein ist schon mega.
Aber man verliert sich halt selbst.
Man verliert sich total selbst.
Man achtet
selbst
nicht mehr auf seine eigene.
Man trifft seine Freunde nicht mehr, verliert seine Hobbys und sowas. Oder mir passiert das schnell. Ich bin deutlich besser darin geworden jetzt, aber es passiert ganz, ganz schnell. Also diese Art von Selbstbetrug, das ist etwas, was mir sehr schnell passiert.
Ja.
Ich finde ja auch, die interessanten Lügen sind ja nicht die, die wir erzählen und von denen wir wissen, das ist eine Flunkerei, wenn ich irgendwie sage, ich habe schon was vor, weil ich keine Lust habe, zum Buchclub meiner besten Freundin zu gehen, weil das Buch langweilig ist. Ne? Mhm. Da weißt du, es ist eine Lüge. Die interessantesten Lügen sind die, die wir uns erzählen oder vielleicht sogar anderen, von denen wir gar nicht wissen, dass es eine Lüge ist. Denn im Prinzip ist ja unser ganzes Leben eine Lüge. Denn wir stülpen ja dem, was uns passiert ist, weil wir das müssen, ein Narrativ über. Ne? Damit wir wissen, das macht Sinn, dass ich das Studium abgebrochen habe deswegen oder das hat mich dahin gebracht, dass es nicht alles nur wilde Zufälle sind. Wir brauchen eine Geschichte, die wir uns erzählen können. Und diese Geschichte ist natürlich nicht die Wahrheit.
Nein.
Weit entfernt davon. Und deswegen finde ich das eigentlich die interessanten Lügen. Auch in Alles Liebe ging es mir viel darum, das Bild, was man von sich hat, das dem man entsprechen will, ist oft nicht das, was wir sind.
Aber man glaubt es selbst.
Aber man glaubt es
selbst. Das ist so krass. Man kann sich etwas einreden und diese Lüge leben und am Ende glaubt man es tatsächlich. Es ist ein Fakt.
Bei mir geht es schon so weit, dass wenn ich Geschichten von früher erzähle, Anekdoten, die ich an irgendwann so ein bisschen überdramatisiert habe für den Effekt, dass das auf einmal wirklich zu meiner Erinnerung gehört.
Ja. Wir erinnern uns ja auch an Dinge, die andere Leute uns erzählen und wir glauben, wir sind selbst dabei gewesen.
Ja, genau.
Aber krass, gell?
Ja.
Aber
deswegen funktionieren auch Romane, ne? Deswegen lesen wir gerne. Das ist Fantasie halt.
Wir können uns nicht auf unser Gehirn verlassen und ich finde diese Erkenntnis zwischendurch immer wieder total geil.
Ist so unheimlich, ne?
Weißt du? Ja, ich zitiere immer diesen Autounfall. Weißt du, der Polizist wird dir sagen, 3 Zeugen haben einen Autounfall gesehen und es sind 3 verschiedene Geschichten.
Das Wo Auto ist, die ist einmal grün, einmal rot und einmal schwarz gewesen. Ja.
Keiner weiß, was wirklich die Wahrheit ist. Und wenn man das erkennt, ist das ganz wichtig im Leben.
Ja.
Dann kann man anderes anordnen. Ja, aber man macht dumme Sachen irgendwie so auf der Sehnsucht hier so nach Liebe. Ich schwöre dir, ich habe schon den Satz gesagt in meinem ganzen Leben. Das war eigentlich, glaube ich, die erste richtig ernsthafte Beziehung, als sie Schluss gemacht hatte. Ich liebe uns genug für uns beide. Und ich so, was ist das für ein dummer Satz?
Wow.
Wie dumm ist das? Und natürlich möchte man da noch in den geplanten Sommerurlaub, Haus war schon gebucht, obwohl man getrennt ist, noch zusammenfahren.
Ja.
Aber in den Urlaub fahren wir noch zusammen.
Ja, das ist irre,
es
ne?
war aus,
das hatte ich auch schon.
Aber wir fahren noch zusammen. Das machen wir auf jeden Fall noch. Und beide, glaube ich, meinen das auch in dem Augenblick. Und 2 Wochen später kapieren sie, es ist völlig sinnlos. Es ist totaler Wahnsinn und sinnlos.
Ja.
Aber überleg mal, ich habe genug Liebe für uns beide. Was ist denn das für ein dummer Satz?
Kompletter Blödsinn, ja.
Und ich habe ihn gesagt.
Und hast du ihn dir auch geglaubt? Oder war das so ein, ich rette mir damit die Beziehung irgendwie noch?
Man ist doch im Ausnahmezustand. Was soll man sich denn überhaupt glauben?
Es wird auch, ich mag das Wort Liebeskummer nicht, weil es so unterschätzt, was für eine traumatische Sache eine Trennung sein kann. Also es ist ja im Prinzip wie ein Todesfall in manchen. Ne? So, der geht, oder vielleicht noch schlimmer, weil der geht freiwillig aus deinem Leben raus. Du musst jemanden betrauern, der noch da ist und trotzdem hast du keinen Zugriff mehr. Ne?
Also es ist, und dann auch noch dieses Statement, du bist dieser Person nicht gut genug.
Du bist nicht gut genug.
Nicht für den Zweck einer Partnerschaft.
Das reicht nicht.
Ne?
Genau, es geht dann auch noch um dich selbst und um dein Ego. Das kann sowas Traumatisches sein. Und also wirklich, ich finde das wie ein Trauerfall, mindestens. Ne? Und jeder hat Verständnis, wenn du sagst, mein Opa ist gestorben. Aber wenn du immer noch nicht richtig funktionierst nach 4 Monaten Trennung, dann ist es... Ja, dann geh doch mal raus, feier mal wieder, reiß dir jemand auf. Und so.
Ja.
Es wird so ein bisschen lapidar abgetan. Dabei ist das wirklich, es zerstört Menschen ja regelmäßig. Denn auch in meinem Buch, es gibt ja auch eine Geschichte, wo das so ist. Wo Liebe einen oder Liebe zu anderen, das ist so ein Katalogmensch dort einfach Liebe einen zerstören kann.
Man will immer nicht so viel verraten, ne? Weil die Geschichten natürlich auch dann irgendwann.
Wie würdest du das Buch denn zusammenfassen? Ich finde ja mal interessant, was Leser davon halten. Was passiert denn? Oder was passiert im Buch? Oder warum sollte man es lesen oder warum nicht?
Na, in erster Linie sind es fünf, glaube ich, einzelne so Geschichten, die auf gewisse ich mag ja keine Kurzgeschichten zum Beispiel.
Ja, deswegen habe ich den Trick gemacht, dass sie alle miteinander zu tun haben.
Eigentlich sind es lauter Kurzgeschichten, aber das ist egal. Aber sie werden trotzdem auf gewisse Weise zusammengeführt. Ich mag immer über Bücher nicht so viel verraten, weil man das ja selber so entdecken möchte. Aber es sind sehr originelle Handlungsstränge. Es sind sehr originelle Verläufe.
Hast du es gerne gelesen?
So, auch voller Ideen. Naja, aber ich sag das immer erst nach Gesprächen.
Also,
ich sag das nie vorher, weil das ist immer Schleim.
Aber nein.
Aber wie oft kommst du zu jemandem, der macht ein Interview mit dir und sagt, boah, ich fand das Buch so toll. Das mache ich nicht. Im Gegenteil, ich habe sogar über das Cover gelästert.
Da hast du auch recht mit.
Danke! Ich hatte so ein schlechtes Gewissen.
Das Cover ist so unmöglich, das ist geil. Das Beste an dem Cover ist, aber, ihr müsst mal googeln. Das Cover hat ein riesiges Herz drauf. Das sieht aus wie die netteste Strandlektüre überhaupt.
Das sieht aus wie eine Aphorismensammlung über Liebe.
Ja, und dann sitzt du da am Strand und denkst, es wird ein süßer Liebesroman. Und dann sitzt da völlig verstört an der Copacabana.
aber du hast doch das Cover mit ausgesucht bestimmt.
Ja, ich dachte mir, das sieht man und es kaufen Leute. Ob es schön ist, findet es mir eigentlich egal.
Ja, aber es ist das hässlichste Cover der Welt.
Das gebe ich so weiter. Wir hatten vor allem auch einen Covervorschlag, der richtig schön war.
Ja, oh, den würde ich so gerne sehen. Hast du den auf dem Handy irgendwo?
Das ist ein Gemälde. Ich zeig's. Ja. Ich glaube, ich habe ein Gemälde, super. Wo so renaissancemäßig, wo so eine Blumenvase mit einer Rose gerade stürzt.
Okay.
Ah, dachte
ich. Hätte ich super gefunden,
glaube
ich.
Ja, aber das sieht aus wie Comic Sans als Ausrufezeichen.
Es sieht aus wie KI, aber der Verlag darf es nicht sagen, weil in der Branche wird man ja sofort zerrissen.
Nee, da wurde sogar jemand
bezahlt. Ich glaube, auch so schlecht kann KI gar nicht sein. Wobei, ich habe einen Buchpodcast, Lies und Das. Ja. Und ich habe dieses Buch vorgestern empfohlen. Es war mein Buchtipp, weil ich habe das Buch geliebt und empfand es deshalb als persönliche Beleidigung, dass dieses Cover so unglaublich, dieses Gift, gelb-grüne und dann dieses Herz und diese Striche, die noch nicht mal irgendwie so ein Bildfaden da steht. Und es geht mir nicht in den Kopf, wie man dieses Cover machen kann. Für so ein Buch, das so irrische geschrieben ist, weil dieses Cover begleitet dich ja während des ganzen Lesens.
Ja.
Ein Cover ist ja immer im Hinterkopf. Es kreiert eine Atmosphäre, eine Stimmung, weißt du? Und hier denke ich mir, was ist das? Diese Sammlung von Gedichten? Das ist doch kein Romancover, Ronja.
Leute kaufen das, anscheinend greifen sie doch danach. Ich finde mal, man sollte jedes Buch mit 2 Covern rausbringen. Das fände ich total interessant. Ne?
Ja.
Und dann schaut man mal, wie das unterschiedlich vielleicht auch besprochen wird und sowas.
Ja. Die PR-Menschen würden das nicht gut finden, weil die natürlich sich dabei was gedacht
nicht,
haben. Die wollen, dass das auffällt.
Ja, das, da haben sie auch recht mit, weil ich darf ja mitsprechen, aber ich will das immer gar nicht. Ne? Deswegen sieht es so aus, wie es aussieht.
Aber kannst du mich bitte in Zukunft fragen?
Ich habe gar kein Interesse daran, dass das schön ist. Ich will, dass das angeschaut und gekauft wird. Wenn Leute im Verlag sagen, das wird eher angeschaut und gekauft.
Ja.
Ich lebe von dem Scheiß.
Ja, super.
Ich will, dass das, woran ich da arbeite, dann auch. Und das andere sah glaube ich, wirklich zu schön und damit ein bisschen auch zu intellektuell aus.
Ja, verstehe.
Und das ist wirklich so pop, laut, hier, da.
Im Buchpodcast habe ich auf jeden Fall vorgeschlagen, weil mir kam nur aufgrund dieser Affäre hier, kam mir die Idee, okay, man müsste, wenn einem so ein Cover nicht gefällt von einem Buch, müsste man einfach so GrafikerInnen haben, die einfach so parallele Cover anbieten. Weißt du, da steht dann auch nicht der Titel drauf, dann wird es Ärger mit dem Verlag geben, sondern nur zu einem bestimmten Buch. Ein Cover. Ohne dass Name und Autor draufstehen, denn das, glaube ich, das dürften sie nicht.
Und das wovon du sprichst, ist ein Buchumschlag.
Ja, ein Buchumschlag. Genau, ich meine, ein Buchumschlag und sowas. Und dass man damit ein Geschäft machen könnte. Und dann habe ich gesagt, das wäre eine schöne Idee, denn hier hätte ich dann einfach so ein anderes Cover besorgt im Internet. Im Darknet hätte ich mir dann ein anderes Cover besorgt.
Weißt du? Du bist der einzige Mensch, der ins Darknet geht, um sich ein Buchcover zu holen.
Ja. Süß. So verzweifelt bin ich. Es ist eines der schönsten Bücher, die ich in der letzten Zeit gelesen habe. Und das steht in krassem Gegensatz zu diesem wirklich komischen Cover.
Holt euch das E-Book. Kann man das sagen?
Und ich weiß auch, dass ich damit natürlich die entsprechende Person, die das Cover entwickelt hat, natürlich
auch. Das Cover
auch,
vom Hörbuch ist noch hässlicher.
Auch beleidige. Wirklich?
Ja. Finde ich schon.
Wie ist denn das?
Das ist einfach nur so ein. Das sieht aus wie ein Textmarker, einfach nur so ein Herz, was so komische Zähne hat, lila auf weiß.
Ja.
Da habe ich auch wirklich gesagt, das ist wirklich wahnsinnig hässlich. Also wirklich grottig. Dagegen ist das wirklich noch Pop-Art.
Ja.
Von, da.
Aber
das haben alle gesagt, nee, das ist okay. Und dann war ich immer so, dann mach das. Ja.
Also, kommen wir aber zurück zur schönen Geschichte. Mhm. Ich mag sehr diese Beschreibung von den Menschen. Das ist nicht einfach nur beschrieben, es ist immer sehr originell. Also, nehmen wir mal den Westerwald. Den Westerwald. Dann sagst du, es war nicht einfach nur
Hunsrück.
Ah, entschuldige bitte, nicht
meine
der Westerwald.
Güte, und er will das Buch gelesen haben.
Ja. Es war der Hunsrück. Ja. Von dem es dann heißt, es ist keiner, der sich gern in Szene setzt. Ja. Also kein Wald, der sich gern in Szene setzt. Es ist kein Schwarzwald, es ist keine Postkarte, es ist kein Märchen. Ja, sondern der Hunsrück, er duldete. Er umarmte nicht.
Ja.
Verstehst du? Und das sind so lauter Umschreibungen, bei denen du sofort merkst, da schreibt jemand. Das ist nicht einfach nur so runtergeschrieben. Da hast du natürlich 3, 4, 5 Mal überarbeitet, bis diese Formulierungen wirklich passen. Ja, der Hunsrück, der war
sowas
verdrießlich.
Ganz leicht.
Er war in sich gekehrt. Ja. Er war schwer erreichbar und noch schwerer zu verlassen. Weißt du? Und das ist eine Beschreibung vom Hunsrück. Wo hast du das schon mal so gesehen? Gefällt mir.
Dankeschön.
Weißt du, das mag ich.
Danke. Freut mich.
Also, es sind schöne Bilder. Ich mag auch ganz besonders diesen einen Satz. Das sind diese beiden, die sich während des Kunststudiums kennenlernen. Mhm. Die beiden.
Ach ja, die
ja,
beiden.
Und, ja, und dann heißt es ja, in den nächsten Wochen passierte nicht viel, außer dass sie sich verliebten. Und dann am Ende, aber er mochte sie nicht besonders, aber er liebte sie.
Ja.
Und dieser eine Satz, da steckt so unglaublich viel drin.
Kannst du den nachfühlen? Weil ich wurde öfter nach diesem Satz gefragt. Kannst du den? Ich finde das nicht ganz greifbar, das Gefühl, aber man kann irgendwie, versteht man es auch. So dieses zur Liebe verdammt sein. Ich finde, das plakativste Beispiel dafür ist eigentlich so der komische Onkel, den du in der Familie hast, mit dem du eigentlich sonst vielleicht nicht unterhalten würdest, aber weil er dein Onkel ist und ihr diese Beziehung zueinander habt, liebst du den halt trotzdem.
Ja.
Deswegen glaube ich schon, dass es ein legitimes Gefühl irgendwie ist.
Ja, aber es ist so witzig. Für die beiden ist ganz klar, dass sie zusammengehören. Ja. Also gut, wie zwei Puzzleteile.
Ja.
Allerdings die Puzzleteile vom blauen Himmel von Schloss Neuschwanstein, die, denen man sich so zuletzt widmet, weißt du, die lästigen Puzzleteile. Ja. Aber irgendwie, sie merken, sie gehören zusammen. Also zumindest so am Anfang. Nein. Und ich fand es aber so schön, diesen Satz, weil er mir wieder diese Frage offenbart hat, das ist jetzt so allgemein und ich finde es trotzdem berechtigt, was ist das eigentlich, Liebe? Und ich sag's nur, weil wir das schon angesprochen haben, dieses Verliebtsein in jemanden heißt sich selbst aufgeben. Man ist doch am glücklichsten, wenn man mit sich selber leben kann und nicht, wenn man seine komplette Persönlichkeit, seine Bedürfnisse zurückstellt. Was wir tun, wenn wir verlieben. Ja. Ich finde das so krank, dieses Verlieben.
Ja,
und dennoch habe ich es ja auch gemacht. Aber im Nachhinein denke ich, es ist total...
Nie wieder.
Nein, es ist total unnatürlich.
Ja.
Nur damit wir uns irgendwann mal paaren oder was. Aber das hat doch mit Liebe nichts zu tun. Und dann sind einige so stolz drauf, dass sie dich lieben. Also sie sind stolz auf sich und denken, das ist eine irre Leistung, die ich vollbringe, weil ich dich liebe. Ja?
Schlimm.
Und
schlimm.
Nee, das ist eigentlich es eine Krankheit.
Das ist eine Katastrophe.
Eigentlich vernachlässigst du deine eigenen Bedürfnisse gerade. Und Liebe ist, ich finde manchmal, ich habe so diese Momente, die blitzen so durch. Liebe ist echt komisch eigentlich. Und es ist nicht so dieses zu Verherrlichende,
nee, finde
was
ich
wir
auch
alle so lieben.
Also ich glaube, so etwas wie... Humanismus, was ja auch eine Art von Liebe ist, ne? Also eine Menschenfreundlichkeit zum Beispiel.
Mhm.
Das ist schon wichtig, alles im, aber dieses Manische, ne? Dieses,
total.
Woraus Romane gemacht werden.
Aber
ne?
Es wird gefeiert.
Es wird so gefeiert, jeder Song geht darum.
Dafür.
Ich weiß noch, als Kind, ne, da hast du ja mit der romantischen Liebe halt auch nicht viel zu tun, haben mich gefragt, warum alle Lieder um die Liebe gehen, warum man nicht darüber schreibt, wie viel Spaß Autofahren macht oder irgendwas. Ne? Also ich fand das total komisch, dass es Erwachsenen ständig um diese partnerschaftliche Liebe geht.
Ja.
Ne? Also die wenigsten Songs gehen um die Liebe zu den Eltern oder zu erzählen Geschichten, sondern sind 90% darum, wie toll ein Mann eine Frau findet oder andersrum. Was auch, ne, und ist ja immer das Gleiche. Es ist ja nicht mal originell.
Ich weiß.
Es ist ja nicht mal originell. Wir haben alle das Gefühl, wir können nicht richtig essen. Wir haben alle diese Schmetterlinge im Bauch. Wir haben alle die große Verlustangst. Wir haben alle dieses, wir verstellen uns ein bisschen. Wir haben alle das, den anderen auf den Podest heben. Und das am Ende... Das Ende ist genauso unoriginell, ne? Den anderen verdammen, den anderen hassen. Völlig unoriginell. Und immer noch lesen es die Leute gerne. Und wollen es gerne in ihrem Leben, als wäre das eins der hehrsten Ziele überhaupt.
Ich weiß.
Schon irre, ne?
Ja. Und ich sag dir, Ich lese am liebsten Liebesromane. Also ich rede nicht von diesen kitschigen, billigen. Aber wenn es um zwei Personen geht.
Ja, sind auch interessant.
Lese ich am liebsten. Ich lese ja keine Krimis zum Beispiel.
Ich auch nicht.
Langweil mich zu Tode.
Ja,
jeder Mord, jede Leiche langweilt mich zu Tode.
Ja, kein Bock drauf.
Deswegen, ich wachs Zwischenmenschliche. Ja. Familiengeschichten super und dafür auch das Zwischenmenschliche. Und wenn dann irgendwie, was weiß ich, wie bei Harry und Sally oder...
Ja, dieser Identifikationsspielraum spielt da, glaube ich, auch eine Rolle. Ne?
Ja, ne?
Dieses, so ging es mir auch mal, dieses Mitträumen. Ich glaube, du bist auch ein sehr empathischer Mensch, das merkt man ziemlich schnell, der auch gut mitfühlen kann. Und dass dann ein handlungsgetriebener Thriller nichts für dich ist, es passt schon, das ist on brand.
Ja. Ich fand sehr schön diese eine, es gibt ja eine Geburt, gibt es ja in deinem Buch, an Geburt. Ich fand diesen Dialog auch sehr, sehr schön, wo die Hebamme dazu, er sagt, ich muss jetzt einmal noch in ihren Muttermund schauen, die Geschichte mit Christina. Und sie... macht, tut aber nichts. Und dann die Hebamme, ja, aber dafür müssen sie Hose und Unterhose ausziehen. Und sie, natürlich, oh sorry, es ist nur so, es ist mein erstes Mal. Und dann kommt diese trockene Reaktion der Hebamme. Ach so, und da wussten sie nicht, dass man ein Kind nicht in der Latzhose gewähren kann. So, Ronja, wo kam diese kleine Situation, wo kam das her?
Weil mir sowas 100% passieren könnte. 100%. Also ich bin auch einmal zum Arzt gegangen, also ein bisschen anders. Ich bin zum Arzt gegangen, muss mir Blut abgenommen werden, um zu schauen, ob so ein Medikamentenpegel hoch genug ist. Und sollte ich nüchtern kommen. Und dann hat mich eine Sprachnachricht bekommen, irgendwas völlig anderes. Dann habe ich gesagt, nee, heute beim Frühstück habe ich das. Und also, sie haben gefrühstückt, nicht so, ja. Und also, sie sollten noch nüchtern sein. Ich habe keinen Sekt getrunken. Dumm.
Ja,
aber dumm.
Ja,
ja, wusste ich nicht.
Aber ja, verständlich, aber nüchtern.
Nüchtern
ist so eindeutig belegt.
Ja,
bei uns, ne?
Ich schon.
Ja, ich habe keinen Sekt getrunken. Ich habe wirklich nicht.
Ja, es war ein Sektfrühstück und ich habe keinen Sekt getrunken.
Ach so. Oh, herrlich. Ja, Ronja, immer. Es war mega hier. Ich mache mit dir noch zum Schluss eine kleine Autovervollständigung. Vervollständige.
Oh ja, sowas mag ich.
Ja, vervollständige spontan folgende Sätze. Was mich bei meiner Hochzeit gestört hat?
War, dass es der falsche Mann war.
Ach echt? Aber hat sich schon bei der Hochzeit gestört? Wusstest du das schon bei der Hochzeit?
Ich glaube, man hat... Nee, wissen tut man es ja immer erst später. Ansonsten war meine Hochzeit ja so zwischen zwei Lockdowns. Und deswegen fand ich es so ein Zeitzeugnis, ne? Alle mit Masken und sowas. Also es war so eine totale Ausnahmeparty. Und deswegen habe ich die eigentlich wirklich gut in Erinnerung. Mich hat eigentlich nichts groß gestört.
Okay, aber der falsche Mann.
Doch,
okay.
Die fanden es romantisch in das Zimmer, wo mein Mann und ich dann übernachtet haben, überall Konfetti hinzumachen. Ich musste den ganzen Scheiß wegsaugen, man konnte da nicht schlafen und so. Das hat genervt.
Okay, was ich bei meiner Scheidung gut fand?
Mein Anwalt hat eine Flasche Dom Pérignon mitgebracht.
Krass.
Ich habe auch eine Torte bekommen, eine Scheidungstorte bei mir.
Wie sah die aus?
Dann war eine Benjamin Blümchen-Torte von einer Freundin, die ich backen kann. Aber stand Happy Scheidung drauf.
Okay, warum Benjamin Blümchen?
Das sind diese Torten, die, glaube ich, am billigsten sind aus dem Tiefkühl.
Ach so, die hast du noch nicht mal selber kreiert?
Nein, ich kann das überhaupt nicht.
Ich kenne ja nur Menschen, die selber Torten kreieren, verstehst du? So ja, Motivtorten.
So, habe ich überhaupt nicht in meinem. Doch, meine Schwägerin, die kann richtig gut backen. Aber sonst... Nee, bei uns kocht auch nie jemand. Ich werde nie zum Essen eingeladen.
Also in der Familie?
Nee, in der Familie schon, aber
beim Freundeskreis?
Nee, meine Familie nützt mir nichts. Sie sind alle in Bayern, ich bin in Berlin.
Das ist richtig. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt?
Zwei Striche mehr an meinem linken Fuß. Ich habe dort einen, den habe ich mit meiner besten Freundin stechen lassen. Links für Luisa, sie rechts für Ronja. Wir kennen uns, seit wir drei sind.
Nur ein Strich?
Nur ein Strich.
Also ein Strich. Ah, es ist hinten am
Fuß,
Bein, hinten am Unterschenkel.
Und jetzt hätte ich gerne drei für die drei Jahrzehnte, wo wir uns kennen.
Macht ihr noch?
Wollen wir noch machen, ja.
Okay. Ach, krass, aber das ist, finde ich, ist fast schon originell. Es ist einfach nur ein Strich, also der geht von oben nach unten, hinten an der am Unterschenkel da.
Ja, ich habe nur ganz kleine Tattoos.
Achso, und was ist das auf dem Arm? Diese geometrischen Zeichen, ein bisschen Mathe-Freak, ne?
Das ist ein Organspendetattoo.
Das ist ein Organspendetattoo. Ja. Ich wusste nicht, dass das so aussieht, kurioserweise.
Das ist es. Hier, so sieht's aus. Das sind auch zwei halben, ein ganzes. Ich finde es sehr schön.
Ja, das ist unglaublich schwer zu beschreiben. Ne? Es sind noch nicht mal Halbkreise.
Das ist was Kleines, Grafisches. Kannst ja schnell nachgoogeln. Mein bester Freund, der letztes Jahr auch gestorben ist, das hat das Buchschreiben nicht unbedingt leichter gemacht und das Leben auch nicht.
Oh Gott, ja.
War 13 Jahre an der Dialyse. Mhm. Ich setze mich sehr für das Widerspruchsrecht ein. Das heißt, man ist automatisch Spender und nicht automatisch Nichtspender. Das ist ein großes Anliegen. Ich habe bei Lesungen bei den Büchertischen einen Organspendeausweis mit drin. Das ist ein Lebensthema von mir und deswegen wäre das wichtigste Tattoo, wenn mich danach fragen würde.
Das ist toll. Manche haben auch direkt ihre Blutgruppe drauf tätowiert.
Ich weiß meine gar nicht, keine Ahnung.
Ich vergesse meine immer wieder.
Das ist ja noch schlimmer.
Aber Rhesus 0, Rhesus negativ meine ich, aber ich sicher bin ich nicht. Ich vergesse das immer. Ich kann mir das nicht merken. Na gut, aber es steht irgendwo in einem Pass. Obwohl bei dir würde ich vermuten.
Nee, das steht nicht im Pass.
Nein, entschuldige bitte, im Blut, im Impfpass so.
Da steht das drin?
Im Blutspendepass.
Ach so, im Blutspendepass.
Ja, es gibt einen Blutspendepass und einen Impfpass und da steht es, glaube ich, drin.
Das habe ich nie gemacht, weil ich immer ganz schnell umkippe. Ich werde ganz schnell ohnmächtig. Also nicht nur beim Blutabnehmen.
Wenn du siehst schon.
Nee, das Blut macht mir nichts.
Beim Blutabnehmen
einfach. Nee, das macht mir, also psychisch macht mir das nichts.
Ja.
Aber ich habe so Blutanämie und so Zeug und schlechten Kreislauf und sowas.
Okay.
Würde ich gerne mal machen eigentlich, aber ich würde, glaube ich, umkippen.
Okay. Mhm. Das Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist...
Das Klirren von Gläsern. Ich schmeiße alles um.
Also ich dachte, weil du einfach so viel getrunken hast in deinem
Nein.
Leben.
Nein! Nein, weil ich alles umschmeiße. Mein Bruder hat mir zu Weihnachten so Gläser gekauft. Die wackeln so, die kannst du nicht so schnell umschmeißen. Weingläser, die nicht schnell umfallen. Weil ich mache das auch am liebsten natürlich mit so Flüssigkeiten wie Kaffee oder Rotwein. Ne? Das ist logisch. Jetzt habe ich vor 3 Tagen im Bordpistor gegenüber einen Kaffee umgeschüttet auf eine Frau, die war komplett durchnässt. Das war so unangenehm. Also das Klirren oder Runterfallen von Dingen, das ist auf jeden Fall, wo ich weiß, dass seit ich irgendwas greifen kann, fällt es mir aus der Hand. Ja.
Okay. Und zum Schluss noch ein Geruch, der mich sofort in meine Kindheit zurückkatapultiert, ist zum Beispiel...
Nasses Gras.
Nasses Gras. Warum nass?
In einem großen Garten. Man musste da irgendwie oft mähen und dieses Gras, was da liegt, ne? Also das quasi Heu ist, das hat einen ganz eigenen Geruch. Also nicht wie, also gemähte Wiese.
Ja.
Gemähte Wiese ist eigentlich
Du meinst wichtiger. Die Maat.
Heißt das wirklich so?
Das ist ein Wort, das habe ich erst vor ungefähr 2 Jahren kennengelernt. Dieses gemähte Gras, das ist
das
die
Maat. Das heißt Maat?
Ja, und
das
hast
ja ausgedacht.
Ich weiß, nein, M-A-H-D.
Mit D?
Ich glaube mit D, soweit ich weiß. Und es ist die Maat. Das ist das
gemähte
Gras.
Ich liebe es, wenn ich sowas dazu lerne.
Oder?
Super, ja.
Aber ist es nicht so? Ich liebe es
Maat.
Auch. Ich liebe es, neue Wörter.
Ich auch. Großartig.
Also ich habe es jetzt mal eingegeben.
Das mache ich in den nächsten Roman rein.
Maat bezeichnet... Oh, super. Das fachgerechte Abschneiden von Graskräutern oder Getreide auf Wiesen und Feldern. Sie ist der erste Schnitt zur Gewinnung von Heu oder Silage. Im übertragenen Sinne wird der Begriff auch für das gemähte Schnittgut selbst verwendet. M-A-H-D.
Das gefällt mir richtig gut.
Die Maat. Aber es ist ein Wort, das klingt... Es sieht nicht gut aus. Es klingt auch komisch.
Maat, mega. Sehr, sehr gut. Nehme ich mit.
Okay, die Maat.
Haben wir alle was dazu gelernt heute?
Ja, total. Ronja, danke dir für die Begegnung.
Ich möchte so gern wiederkommen.
Das war wirklich,
das ist so nett mit dir.
Ja, wenn du meine E-Mail geantwortet hättest, dann hätte ich nicht so lange warten müssen. Auf 5, 6, 7 Jahre oder so. Weißt? Ich habe mir gedacht irgendwie, die könnte doch wenigstens mal eine Absage schreiben. Weil du hattest halt irgendwo eine E-Mail stehen.
Aber
wahrscheinlich
ich glaube,
bei deinem
das ist
Instagram.
Diese Hotmail-Adresse, die alte. Und
ja,
die funktioniert nicht richtig. Deswegen habe ich nämlich eine neue E-Mail-Adresse. Also es kann sein, dass ich nicht schuld bin.
Ja,
aber es ist auch so wie AOL zu haben. Es ist halt einfach nicht mehr.
Also ich schrieb, verstehst du, wenn man so über Instagram schreibt, das ist ja klar, das sieht man oft nicht und das kennt man ja bei sich selbst auch. Da gibt es
ja
dieses eine Fach, allgemein.
Ja,
das übersieht man 3 Jahre später. Ach, Moment mal, da gibt es noch so ein Fach. Aber eine E-Mail-Adresse, die ist ja richtig.
Aber da kommt auch zu viel Spam und da habe ich auch keinen Bock.
Schreibt der Ronja mal und die Ronja hat nie geantwortet. Ne? Und dann war ich jetzt eigentlich beleidigt 5 Jahre und habe das Buch gefallen und habe gesagt, nee, komm, jetzt will ich doch mit ihr widersprechen.
Ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat.
Okay, also ich danke dir.
Vielen Dank dir.
Komm, wir machen eine Autoverschenkung, mache ich noch mit dir zum
Schluss.
Aber das ist die undankbarste und die schwerste. Liebe ist... ...
Niemals freiwillig.
Das ist ein bester Satz ever. Niemals freiwillig. Der ist gut. Also danke dir und bis die Tage wieder.
Vielen Dank.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Eigentlich hätte Rebeccas Kindheit richtig idyllisch sein können.
Sie wächst in einem alten Bauernhaus in Oberbayern auf. Viele Tiere, Lagerfeuer und unberührte Natur.
Aber viele Dinge, die für andere Kinder ganz normal sind, sind für Rebecca undenkbar.
Trotz dieser Freiheit lebt man eigentlich wie im Käfig.
Rebecca darf zum Beispiel nicht tanzen oder überhaupt Musik hören. Sie darf auch keinen Schmuck tragen oder sich schminken. Sie muss immer lange Röcke und weite Oberteile tragen.
Ihr Vater ist nämlich Prediger in einer Gemeinde, die strenge Regeln hat. Die gelten auch für Rebeccas Bruder Benny. Wenn sich die Kinder nicht daran halten, dann gibt es Konsequenzen.
Dann heißt in der Regel Hose runter und mit dem Kochlöffel oder mit dem Gürtel gibt es einen Schläger auf den Nackenarsch.
Rebecca und Benny sind in einer christlichen Gruppe aufgewachsen, die es auf die Kleinsten und Schwächsten in unserer Gesellschaft abgesehen hat. Auf Kinder.
Willst du ein Sohn Gottes sein, ein Kind Gottes, ja, dann wird er dich ab und zu züchtigen. Erdulde seine Züchtigung.
Diese Gruppe hat ihre Wurzeln in Südafrika. Sie nennt sich Kwaziza Bantu.
Kwaziza Bantu. Dieses Wort stammt aus der Sprache der Zulu, einer ethnischen Gruppe in Südafrika. Es heißt so viel wie der Ort, an dem Menschen geholfen wird.
Für viele Menschen war Kwaziza Bantu aber genau das Gegenteil. Eine Gemeinschaft, die ihnen großes Leid angetan hat.
The church now stands accused of gross violations.
Four people have come forward with allegations of rape, sodomy and abuse. This against the Kwaziza Bantu mission.
In der neuen Staffel Seelenfänger recherchieren wir zu Kwaziza Bantu. Wir sind nach Südafrika gereist, um zu verstehen, woher diese Bewegung kommt. Dort kennt jeder Kwaziza Bantu. In Südafrika ist die Glaubensgemeinschaft ein Wirtschaftsunternehmen und verdient Milliarden.
They are dirty, 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 dirty. They are dirty.
Kwaziza Bantu strahlt von Südafrika bis nach Deutschland. Noch heute gibt es hier Gemeinden der Glaubensgemeinschaft. Rebecca und Benny sind in so einer aufgewachsen.
Wir erzählen ihre Geschichte. In der neuen Staffel Seelenfänger. Holy Hell.
Ab dem 4. Juni in ARD Sounds.